Bits und so.
Mit dem Hansel und schönen Abend aus dem iPhone-Blog.de, Alex Ollmer.
Guten Abend.
FSTK, Lokalse, Mecken, Ailo Becker.
Guten Abend.
Das ist Schlingwölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Es gab Gerüchte in Richtung von einem preisgünstigeren, also auch wieder Minchi Kuo, ne? Preisgünstigerer Laptop von Apple, der vielleicht irgendwann rauskommen könnte, der einen Telefonklasse-Chip irgendwie verwenden könnte. Sowas wie den A18 Pro zum Beispiel. Und jetzt spinnen wir das mal ein bisschen weiter. Ja? Was, wenn man think outside the box sozusagen. Was könnte man denn damit machen, wenn man jetzt kreativ wäre, wenn man was ausprobieren möchte? Wenn man, sie könnten das Ding einfach jetzt irgendwie MacBook nennen oder irgendwas und da rausbringen und fertig und dann wäre das völlig okay. Weil wenn du dir anschaust, wie der A18 Pro in dem ganzen CPU-Performance aussieht, der ist über dem Level von einem normalen M1. Mhm. Der ist halt, wird auf einem anderen Prozess gebaut, der müsste relativ günstig sein. Ich habe mir auch mal die ganzen Specs durchgeschaut, wie viel Siliziumfläche verbrauchen denn diese Dinger. Der ist auch in der Hausnummer so ungefähr wie ein M1. Bisschen kleiner wahrscheinlich sogar. Und dann könntest du aus dem gleichen Die auf einem moderneren Prozess halt mehr Zeug rausholen. Du hättest wahrscheinlich ein paar Einschränkungen von dem A18 Pro-Chip. Zum Beispiel eine Einschränkung ist, dass der einfach nicht so viele Speicherinterfaces hat wie die M-Klasse von Chips. Das heißt, wenn die an dem grundsätzlichen Design gar nichts verändern, sieht das so aus, als müsste der auch zwangsläufig mit maximal 8 GB RAM daherkommen.
Was also ja komisch, iPhone, ja.
Weil das iPhone halt dadurch begrenzt war. Aber andererseits kann natürlich Apple auch, wenn Apple mit den Fingern schnippst, ist es ja so ähnlich wie beim Prinz von Zamunda, dann passiert auch was. Die könnten auch jederzeit eine Version vom A18 Pro machen oder schon fertig in der Schublade haben, die einfach mehr Speicherinterface dran hat.
Ja.
Und wenn man es jetzt macht, und man denkt ein bisschen außerhalb von der Box. Und es gibt vielleicht noch ein, zwei Leute, die bei Apple irgendwie auch alte Produkte im Hinterkopf haben und eine gewisse Nostalgie verspüren. Dann könnte man dieses Ding natürlich in bunten Gehäusen rausbringen.
Das wäre immer was Neues.
Ja? Bunte Gehäuse für Lifestyle-Produkte. Wir drehen alle durch. Ja? Sie haben ja gezeigt, dass sie bei den Metall-Laptops auch so ein bisschen, also so ganz, also für Geräte keine Farben, ja, aber so für Lifestyle-Produkte können auch mal Farben angedacht werden. Und wenn du da noch ein bisschen weiter denkst, dann müsste dieses Gerät zwangsläufig eigentlich iBook heißen.
Zwangsläufig, ja.
Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, außer dieses neue Produkt iBook zu nennen. Und wenn du jetzt
aber ein Name, ja, okay, ja, schön.
Ich hole weiter aus.
Ja,
aber
ja,
wenn das Ding iBook heißt und wenn dann dieses weil wenn das MacBook, da läuft drauf macOS. Das iPhone, auf dem läuft iOS. Was läuft dann auf dem iBook?
iBookOS.
iBookOS oder auch, wie wir sagen, iPadOS.
Ach so, ach so.
Was würde denn jetzt Apple aufhalten, wenn die, weil wieso machen sie denn diesen iPadOS 26 Move jetzt? Dass das mehr in Richtung sowas ähnliches wie ein Desktop mit einem Menü und so weiter und einem echten Mauszeiger angeht, weil was wäre denn? Weil wir wissen ja, Laptops mit Touch geht nicht. Ist technisch ausgeschlossen.
Das ist völlig unmöglich, ja.
Das heißt, dieses neue Laptop-Gerät, dieses iBook, das hätte auch keinen Touchscreen. Das ist dann nur mit der Maus zu bedienen.
Oh.
So, und da sind wir jetzt. Es kommt also jetzt im Herbst, kommt ein iBook, da läuft iPadOS 26 drauf. Da kannst du nichts mehr anfassen.
Ist hergeleitet, da gibt es keine Löcher in der Theorie.
Ja, auch. Ja.
Ja, aber denk doch mal drüber nach. Wie wäre das denn, wenn das tatsächlich passieren würde?
Es wäre interessant auf jeden Fall und relativ unerwartet in vielerlei Hinsicht, glaube ich. Ich meine, der Witz ist, dass ich tatsächlich, also jetzt mal kurz diese Frage, ist da ein Touchscreen drin oder nicht, kurz mal ausgeklammert, ist, dass iPadOS 26 eigentlich hervorragend auf so einer Art von Kiste laufen würde. Die Frage ist halt, ergibt es Sinn, diesen Form, diese klassische Laptop-Form mit iPadOS zu koppeln und zu verkaufen? Und da fängt es wahrscheinlich an, schwierig zu werden.
Es wurde jetzt so diskutiert die ganze Woche, das wäre so ein Ersatz für das $650 Walmart MacBook M1.
Ja.
Weil das so der super billige alte Computer, den sie da jetzt weiterverkaufen und so $650 ist ein guter Preis.
Ja.
Und du kriegst bei dem mit M1 halt auch sehr viel Kram. Ja, das ist schnell, das ist völlig okay und so. Das hat halt noch dieses alte keilförmige Gehäuse, aber wenn du jetzt da weiterdenkst, könnten sie natürlich irgendwie in, also beziehungsweise wo slottet das denn rein zwischen den ganz billigen Edu-iPads ohne alles? Ja, so 200 noch was Dollar, mehr oder weniger, ja, oder dann halt nächste Stufe nach oben ist halt das $1,000 oder $800, $900 Edu MacBook Air wieder. Wo passt denn das rein? Und wo gibt es denn da die Lücke, die sie irgendwie füllen müssen, ohne sich auch das Geschäft für richtige MacBooks kaputt zu machen? Weil dieses $1,000 MacBook Air ist natürlich ein schöner Preispunkt für einen billigen Laptop, der halt ein bisschen zusammengestutzt ist mit billigerem Display und billigeren Ports. Aber wo würde es denn reinpassen? Ist das ein Ersatz für das $650 MacBook? Weil das würde ja, das wäre ja auch schnell genug. Wer wird denn dann das Tausender kaufen?
Ja, Apple geht ja immer so vom Kunden aus und nicht von der technischen Seite, was sie gerade für Chips haben. Und die Chips, da sind sie ja in der bequemen Situation, frei zusammenstellen zu können. Das hast du schon ausgeführt. Deswegen die Preisersparnis da in Art-Chip reinzutun, ich halte die gar nicht für signifikant irgendwie.
Und Alex ist wieder stumm. Der Fluch ist zurück. Es ist nicht der, es war nicht der Server. Es ist
anders. Der Fluch ist eindeutig zurück. Jetzt bist du wieder da. Ja.
Wirklich?
Ja.
Okay. Ich glaube, bei Apple, die Chips, die sind beliebig austauschbar. Technischer Seite.
Und wieder weg.
Okay.
Das ist ja sehr gut.
Es ist einfach entsetzlich.
Alex kann einfach weiterreden und wir versuchen einfach drüber zu reden.
Wir sprechen einfach simultan. Wir sind simultan. Sagen, was Alex sagen würde.
Ich glaube, was Alex sagen wollte, ist, dass die Chips eigentlich austauschbar sind. Und das stimmt bis zu einem gewissen Level, wo sich halt die A-Chips und die M-Chips halt doch im Detail unterscheiden. Du hast das Speicherinterface, du hast Unterschiede mit der Breite von den Video-Engines und sowas, du hast diese ganzen Display-Ausgaben. Der A18, der war sicherlich auch mal in irgendeinem iPad drin, vermutlich. Gar nicht sicher, aber der könnte auch in einem iPad laufen. Ne? Aber
ja.
Du hast auf jeden Fall Output, eine Display-Engine oder Grafikkarte für ein Display-Output von einmal 4K-Display extern könntest du anschließen und eines intern. Und du hast leichte Unterschiede jetzt, wie die Kernanzahl sind, aber das ist tatsächlich für Basic Computing, Office, Webbrowsen völlig wurscht. Mhm. Und sie könnten, wenn sie dem Chip irgendwie ein besseres thermales Management in einem größeren Gehäuse und eine dickere Batterie geben würden, als in einem iPhone, dann könnten sie mit dem Ding halt auch, könnten sie es höher takten, heißer laufen lassen und das würde wahrscheinlich in einem Laptop-Gehäuse noch ein bisschen mehr reißen, als jetzt in einem iPhone-Gehäuse drin. Und das wäre schon sehr, sehr praktisch, aber wieso würden sie denn nicht, also beziehungsweise andersrum, wann kommen denn die M2, 3, 4 MacBook Airs nach unten durchgereicht zu Walmart? Oder machen sie das halt nicht und setzen dann diesen Plastik-Laptop oder billigeren Laptop, wie auch immer das Gehäuse dann aussieht, halt nach unten rein. Und da können sie halt am Preis drehen, wie ihnen das irgendwie sinnvoll erscheint. Die wissen ja jetzt auch, wie viele von diesen $650 Laptops sind denn bei Walmart über den Tisch gegangen.
Ja. Ja, also ich meine, der Preisaspekt ist natürlich ein wichtiger, ich finde relativ uninteressant am Schluss, wenn sie mit dem Gerät nicht wirklich auch was anderes machen, als wir sonst gesehen haben. Das Langweilige an diesem Walmart MacBook Air ist ja auch, das ist einfach das alte MacBook Air 1:1. Es ist halt wirklich das M1 MacBook Air, was es früher mal so bei Apple gab und was jetzt halt dann nach unten praktisch durchgereicht wurde. Aber wir warten ja die ganze Zeit darauf, dass eigentlich seit es die M-Chips gibt, Apple natürlich auch ein bisschen mehr mit seinen Laptop-Gehäuseformen anfängt zu spielen. Wir haben ja jetzt beim Mac Mini eigentlich erst gesehen, dass sie das Gehäuse radikal geändert haben nach 5 Jahren M-Chips. Und bei den MacBook Airs da gab es natürlich einen Gehäusewechsel, aber das Gehäuse ist ja nicht irgendwie spektakulär dünner, kleiner, schlanker, anders geworden. Bei MacBook Pro im Gegenteil sogar. Das MacBook Pro ist ja tendenziell sogar dicker geworden, weil sie halt die Anschlüsse zurückgebracht haben und damit halt andere Sachen gemacht haben, die alle sinnvoll waren. Aber es bleibt ja umso mehr Platz natürlich nicht unbedingt nur für ein billigeres Gerät, sondern für ein Gerät, was halt wirklich extrem leicht ist. Oder halt extrem aus Plastik und quietschbunt. Und weil, also du kannst, du hättest, also Apple hat ja bis jetzt, ich meine, sie haben den iMac, haben sie radikal neu gemacht mit den M-Chips. Sie haben den Mac Mini jetzt mit dem M4 radikal neu gemacht oder relativ radikal neu zumindest. Und die anderen Geräte sind halt andere Geräte, in denen halt einfach super effiziente Chips stecken.
Und auch mit den, über sie skalieren ja vieles über die, also an dem oberen Ende dann auch über die Schnittstellen. Ja, wie viele Ports hast du und wie schnell sind die Ports? Hast du Thunderbolt, beim kleinen Mac Mini hast du nur ein bisschen Thunderbolt und beim Mac Studio kannst du dann auch vorne, wenn du mehr zahlst, Thunderbolt haben. Aber tatsächlich für die allermeisten normalen Leute ist ja Thunderbolt völlig wurscht. Das hat ja kein Schwein wirklich Thunderbolt-Geräte, außer wir und sonst halt niemand. Ja. Und das ist halt auch am unteren Ende wahrscheinlich relativ wurscht. Und dann, wenn du da halt ein, zwei Ports an dem Ding dran hast, ist ja auch gut. Und sie könnten noch mehr an dem unteren Ende halt wegstreichen. Also Thunderbolt kann weg, das bessere Display kann weg, da kann eine Schrott-Webcam rein, das kann alles wieder nach unten gewandert werden. Und da, sie könnten natürlich auch das dadurch so quasi unattraktiv machen, dass es halt, obwohl macOS draufläuft und obwohl du da theoretisch Xcode drauf starten könntest, will das halt trotzdem jemand haben, der Xcode benutzen möchte. Also Minimum Xcode Requirement ist ja jetzt auch sowieso, wenn du diesen ganzen AI-Schmuh haben willst, ein bisschen mehr RAM-Ausstattung und die kriegst du halt in dem dann überhaupt gar nicht erst. Dann wirst du dadurch zu einem höheren Modell hochgeschubst. Und Frage ist halt, ob der Chat fragt, läuft da Xcode drauf, läuft da 5G drauf? Also wenn macOS drauf läuft, kann da kein 5G rein. Das ist auch technisch.
Das ist genauso unmöglich wie der Touchscreen, ja.
Alex. Ja. Also ich glaube, die Produkte, die ihn zusammenwerfen mit iPadOS, macOS, es wäre halt auf der Entwicklerseite ein Desaster, weil wenn du keinen Touch mehr erwarten kannst, was deine Theorie war, dann machst du wieder, dann zerhaust du iPadOS komplett. Also du musstest jetzt die Entwickler schon dahin treiben, dass die Maussteuerung und die Tastatursteuerung angenommen wird und die ändert sich ja jetzt mit dem Redesign nochmal. Wenn du dir jetzt auch noch sagst, jetzt musst du eine Version haben, wo du eventuell nicht touchen kannst, dann, ich glaube, dann verlierst du die letzten Entwickler von der Plattform, weil das ist schon erheblich. Aber neue Formfaktoren sind halt super spannend und ich glaube halt, die Chips sind stark genug. Apple könnte da was Spannendes bauen und die MacBook-Reihe ist halt schon bisschen langweilig auch. Also die ist ja hoch gelobt, aber sie ist halt auch ein bisschen langweilig. Und ich weiß nicht, Apple kannibalisiert sich, glaube ich, nicht so sehr selbst, wenn sie auch mal mutig dieses Walmart-Notebook irgendwie in einer hübschen Variante selbst anbieten. Ich glaube, das kann nur mehr MacBooks verkaufen. Ich glaube nicht, dass einer sagt, jetzt kaufe ich aber wirklich nur das günstigste. Und es wird noch genügend andere Leute geben, weil am Ende gibt es auch mal diesen lustigen Witz, du kannst so 15 Farben anbieten, am Ende kaufen alle schwarz.
Am unteren Ende, also wenn du jetzt wolltest, könntest du dir das Edu-iPad kaufen und ein Tastaturcase dazu, dann bist du auch irgendwie wahrscheinlich 500 los oder 600 los. Wie gut schnell, läuft denn dieses Zeug, ne? Aber dann hast du immer noch das iPad, was du abreißen kannst und mit Touch benutzen kannst. Aber so wie sie sich auch jetzt nach der WDC hingestellt haben, und mit Touch auf dem Mac geht nicht, oder ist es dann okay, wenn auf diesem Laptop-förmigen Gerät iPadOS läuft und dann könntest du auf dem Ding doch touchen dürfen?
Ja, also ich meine, iPadOS auf dem Laptop-Form zu klatschen, ohne dann auch konsequenterweise diesem Laptop ein Touchscreen zu spendieren, wäre schon ein bisschen albern. Ich meine, da gibt es natürlich wieder Apples Argumentation, wäre wahrscheinlich dann natürlich bei einem Billig-Laptop, da können wir keinen Touchscreen reinbauen, der unseren Ansprüchen genügt. Also ja, da wird es natürlich auf sowas hinauslaufen. Deshalb, ich glaube, iPadOS ist jetzt flexibel genug, um durch die Bank weg eingesetzt werden zu können. iPadOS wird wunderbar auf einem MacBook Air laufen. Völlig easy. Du wärst natürlich albern, auf den Touchscreen zu verzichten. Es wäre sogar albern, auf den Touchscreen in einem festen Laptop-Faktor zu verzichten. Aber das macht halt Apple bis jetzt. Ja. Daran stellen sie sich halt auf den Kopf und haben es nicht geändert bis jetzt. Also ich hoffe auf den Tag, an dem dieses Einsehen mal kommt, dass MacBooks auch Touchscreens haben dürfen und damit niemanden geschadet ist. Das ist ja echt absurd. Ich meine, jeder, der das iPad mit Magic Keyboard benutzt, also ich würde vielleicht jeder, vielleicht bin das auch nur ich, aber wenn ich mit dem iPad, mit dem Magic Keyboard am iPad arbeite, bediene ich nonstop den Bildschirm. Und wenn ich danach an mein MacBook wechsle, dann touche ich nonstop auf den Bildschirm und es passiert nichts. Mhm. Also ich meine, vielleicht stelle ich mich da auch besonders blöd an, aber es ist, also dieses komische alte Argument, da fällt dir irgendwie der Arm ab, wenn du das machst, das ist einfach Quatsch.
Also, ja, das war schon Quatsch vor 15 Jahren mit dem iPhone-Simulator auf dem Laptop. Dann hast du da auch angefangen, auf deinem Laptop deinen iPhone-Simulator zu benutzen, weil es so aussieht, als könnte man das anfassen. So, ja. Basti hat gerade sich beschwert über sein Lenovo, dass das kein gescheites Touchpad hat, zum Beispiel.
Ja, also, das, ich meine, das ist was Apple halt kann. Also, Trackpads bauen, das kriegt irgendwie offenbar niemand so vernünftig hin. Und jetzt verbaut Lenovo nicht die größte Scheiße, mal von diesem Nippel abgesehen. Das ist aber anderes Ding. Aber trotzdem, also, ich meine, der große Vorteil am Lenovo ist, hat ein sehr großes Touchpad, das Display. Und wir sehen halt, dass sowas geht. Das ist sicherlich nicht so geil wie in einem iPad. Und wir würden natürlich schon erwarten, dass das Touchpad, also dass der Touchscreen genauso gut ist wie in einem iPad.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir ein altes iPad anschaue, die ja, wenn du sie heute noch produzieren würdest, wahrscheinlich billiger wären. Also nicht, dass sie Apple billiger verkaufen würde, aber die wären ja billiger herzustellen. Dann könnte man da auch in so ein iBook einen günstigeren Touchscreen einbauen, der trotzdem gut wäre.
Ich glaube, man denkt halt viel über die Ecken. Ich glaube, dieses und denkt irgendwie, Apple hat da große, wilde Produkte in Arbeit. Ich glaube, dieses Gerücht gibt es gar nicht her. Ich glaube, dieses Gerücht ist sehr simpel irgendwie. Es gibt einen günstigen Prozessor, ja. Es gibt vielleicht Farben, es gibt ein günstigeres MacBook. So. Also, wo das in Zukunft hinwandert, das muss man einfach, glaube ich, ausklammern. Weil da stellt sich wirklich die Frage, sie haben jetzt diese eigenen Prozessoren seit vielen Generationen und ich hätte erwartet, dass da schon früher irgendein Stoß irgendwie so in dieses alte MacBook-Konzept kommt. Ein Port, super dünnes Design, aber sauschnell trotzdem. Also, weil das fehlt, glaube ich, der Reihe trotzdem noch. Also, das Air kommt dem natürlich sehr nah und das Air ist eigentlich auch so ein Allrounder. Das Air greift ja nach oben und nach unten. Also, Air kannst du ja jedem empfehlen eigentlich. Da werden die Xcode-Leute kommen und sagen, nein, das Air ist zu schwach. Ja, naja, klar, alles Edge-Case, aber das Air deckt schon viele Sachen einfach ab. Und trotzdem, glaube ich, ja. Apple würde sich mit einem
günstigen Gerät auch nicht selber ins Fleisch schneiden.
Wollte Alex sagen,
richtig, hat Alex gedacht.
Bevor diesmal aber ganz stehen geblieben ist. Chat wirft noch rein, dass das Chromebook-Konkurrenzprodukt wäre das natürlich auch. Vielleicht sieht Apple auch, dass in USA, also gefühlt zumindest, wenn ich nach den Reparatur-YouTube-Kanälen gehe, gibt es in den USA halt nur Chromebooks an den Schulen.
Ja.
Und da wahrscheinlich iPads unterzubringen, in die Klassenzimmer zu bringen, ist wahrscheinlich ein harter Sell so. Dass da irgendwie dieses ganze MDM für Chromebooks ist wahrscheinlich auch besser gelöst oder einfacher oder zentraler aus der Wolke gelöst und hat irgendwer, Schüler hat es zerschmissen, da nimm neues Chromebook und block dich ein und dann ist alles wieder da. So leicht ist es bei Apple halt wahrscheinlich auch nicht.
Ja,
und
doch, eigentlich schon. Das ist das Nice an der Sache. Also dieser ganze iPad-MDM-Quatsch, wenn du mal eingerichtet hast, das ist schon nett. Das funktioniert halt einfach.
Ja, aber du musst halt erstmal diesen MDM für Apple-Kram einrichten und haben und das ist wahrscheinlich bei Google einfach so Google-Account für die Schule fertig, vermutlich.
Ja, möglich.
Und das, wenn sie zum Beispiel sehen, dass ihnen da die Edo-iPads irgendwie nicht genug verkauft werden, können sie vielleicht auch mit so einem Produkt dagegen steuern. Das könnten sie halt auch. Was läuft dann da drauf? Ne, dann hast du ja auf den Dingern halt wiederum Google-Docs, die laufen und so ein Kram.
Ja, es ist halt komisch. Also es ist tatsächlich einfach von der Marktpositionierung von dieser Art von Gerät, es wirft, glaube ich, am meisten Fragen auf. Wahrscheinlich ist, wie Alex eben schon ansetzte, die einfache Antwort die zutreffendste, nämlich, dass sie wirklich einfach einen Ersatz für dieses Walmart MacBook Air basteln, weil aus irgendeinem Grund sich vielleicht diese Weiterproduktion von dem M1-Chip nicht sinnvoll rentiert und lohnt und dann nehmen sie lieber den A18 Pro, den sie jetzt natürlich fürs iPhone in unglaublichen Dimensionen ja produziert haben schon die ganze Zeit und packen das halt in einen ähnlichen Preispunkt und verkaufen es vielleicht selbst, statt es halt bei Walmart in den Wühltisch zu kippen. Mhm. Und ob sie dann Farben machen, ist natürlich lustig, weil dann wäre zumindest eine winzige Komponente anders als bei den anderen MacBooks. Also ich meine, die richtige Farben kannst du das ja nicht nennen beim MacBook Air. Und wenn sie da jetzt wirklich mal was Knalligeres unten drunter setzen, dann hätte das vielleicht bisschen anderen, eine andere Note als nur, dass es halt das billigste oder günstigste MacBook im Lineup wäre.
An so einem Ding wäre nicht wesentlich mehr dran als an einem Apple TV und den verkaufen sie für $200. Also da wäre halt auch sehr viel Marge für sie immer noch drin, wenn sie da jetzt wirklich noch an Display sparen würden, wenn da keine beleuchtete Tastatur, nur ein paar USB-Ports, nur 8 GB RAM, das wäre halt wahrscheinlich schon sehr günstig
insgesamt. Ja, der RAM ist halt natürlich die spannende Frage. Also wenn sie da jetzt wirklich wieder mit diesen 8 GB anfangen, das ist zwar möglich, aber also ich würde das nicht ausschließen, aber es wäre auch ein bisschen komisch natürlich unterm Fleck weg, also vor allem bin nach vorne gedacht. Ich meine, das MacBook Air jetzt beim Walmart, das M1 hat natürlich auch 8 GB. Also ist es. Insofern wird sich davon ja nicht unterscheiden. Und Apple hat ja lange genug argumentiert, dass diese 8 GB genug sind. Und sie reichen ja auch relativ lang. Yeah. Ich habe ja hier auch noch meinen Mac Mini mit 8 GB im Einsatz und das geht halt eine Zeit lang, geht das schon gut. Und je nachdem, was du halt machst, geht das vielleicht auch sehr lange gut. Vielleicht gibt es auch Leute, die abends ihren Computer herunterfahren, dann merkst du vielleicht nie, dass du nur 8 GB Arbeitsspeicher da drin hast. Keine Ahnung. Ja, also da gibt's ja.
Das stimmt ja auch, wenn du nur irgendwelche AI-Modelle in der Wolke rechnen lässt, dann brauchst du auch nichts auf deinem lokalen Rechner. Ja,
für ChatGPT im Browser ist es, reichen auch die 8 GB aus. Gerade so.
Ja. Wir können mal in der Zwischenzeit vielleicht Folgendes tun. Beziehungsweise kommen nämlich heute auch mit Freundestützung von Blue Air. Das ist eine in Schweden gegründete Firma. Die machen Luftreiniger und Luftbefeuchter. Ich habe hier mal zwei Stück stehen. Einmal hier den Luftreiniger und einmal hier den Luftbefeuchter daneben stehen. Die sind so, ganz, ganz hübsch gemacht. Im Unterschied zu manchem anderen Luftreiniger und Luftbefeuchter. Halt keine Plastikboxen, sondern ein bisschen hübsch. So mit Textil und so ein bisschen mit Design drin. Und du siehst auch hier bei dem Luftbefeuchter, bei dem Befeuchter unten den Wassertank zum Beispiel, wo du siehst, wie voll der noch ist. Und ihr wisst ja, Luftreiniger und Zeug ist für mich immer recht, recht wichtig. Und der filtert halt Pollen zum Beispiel im Sommer raus, Staub, Milben, Viren, Bakterien, Pilzsporen. Für Basti vielleicht wichtig, Tierhaare. Ja, auch so
eine, sehr, sehr gut.
Auch so eine Idee, wenn Tiere zu Besuch kommen, ihr Allergie habt. Und Rauch auch. Und bei dem Luftreiniger zum Beispiel, da haben sie jetzt bei dem Modell hier, haben sie auch so einen carbonaktivierten Aktivkohle, heißt das auf Deutsch, Filter drin, der halt auch Gerüche aus der Luft rausfiltern kann. Und das gibt's in verschiedenen Größen, größere Räume, kleinere Räume. Und die sind jetzt, ich habe eine ganze Reihe von Luftreinigern schon im Haus, aber das ist zum Beispiel auch der leiseste. Der hat den leisesten Motor, der saugt am leisesten an und der pustet oben auch am leisesten wieder raus, was ganz angenehm ist. Und auch am unteren Ende kannst du ihn sehr, sehr leise drehen, dass du daneben auch problemlos in dem Nachtmodus schlafen kannst. Das sind DC-Motoren drin, das ist so ganz, ganz nett gemacht. Es gibt natürlich, die haben Wi-Fi drin und können sich mit der Wolke verbinden. Und über die Wolke könnt ihr da halt auch solche Schedules reinklicken, also einen Zeitplan reinklicken und sagen, um die Zeit machst du an und auf die Zeit machst du dann Automatik und in der Zeit machst du dann Nachtmodus und danach schaltest du wieder zurück. Und das kann ganz hilfreich sein, weil man sich halt nicht drum kümmern muss, sondern die gehen halt entsprechend der Uhrzeit an und aus und Wochentag an und aus. Und dann könnt ihr halt sagen, wie das für euch am sinnvollsten ist. Der Luftbefeuchter ist nicht so ein Oldschool-Ding, was einfach so Nebel in die Luft hochpustet, sondern der Dampf quasi, das Verdunstungstechnologie. Und das führt nicht zum Gefühl, dass irgendwie alles so klamm und feucht ist, sondern es ist einfach tatsächlich direkt in die Verdunstung, die da rauskommt aus dem Gerät. Und der Filter, der da drin ist, der quasi das Wasser hochsaugt, von dem dann verdunstet wird, wird auch automatisch wieder getrocknet, wenn ihr ihn nicht benutzt oder wenn das Raumklima allgemein schon feucht genug ist. Das heißt, ihr habt dann nicht so einen Schimmelsporenspender, sondern der wird getrocknet und das passt dann auch hier. Ihr müsst den auch nicht auseinandernehmen, um wieder mit Wasser zu befüllen, sondern könnt einfach hier oben in der Öffnung, durch die Öffnung oben reinkippen. Die Anleitung sagt dann, dass es ein bisschen gurgelt, wenn das da unten durchläuft, aber das ist dann in Ordnung. Und der Wassertank unten in einem Luftbefeuchter ist auch spülmaschinenfest. Sie sparen Strom und smart steuerbar über die Smartphone-App. Und jetzt Prime Day, 8. bis 11. Juli, da gibt es attraktive Angebote bei Amazon für die Blue Air Geräte. Könnt ihr mal euch dort anschauen. Ab dem 8. bis 11. Juli dann mal auf unsere Links in den Shownotes klicken. Da kommt ihr zu Amazon und zum Prime Day und da seht ihr dann, was das für Luftbefeuchter und die drei verschiedenen Luftreinigermodelle gibt. Ich habe mir die mal so ausprobiert. Funktioniert alles so, wie es da steht. Vielen Dank an Blue Air für die Unterstützung. Und ich lasse dir jetzt mal hier bei mir noch ein bisschen weiterlaufen. Herzlichen Dank. Wenn das iBook dann im Herbst dazukommt, okay, dann muss aber auch am oberen Ende müssen Produkte nachgelegt werden. Da gibt es so eine Liste von Sachen, die da kommen müssen, irgendwie mit einem M5 oder so. Ich glaube, das ist alles relativ klar. Jetzt im Herbst oder irgendwann nach Herbst kommen irgendwelche M5-Geräte rausgefallen. Ich glaube, wir brauchen nur reden über die Sachen, die so ein bisschen, wo man noch zweifeln kann, in welcher Geschmacksrichtung die kommen. Also ich würde sagen, die zwei einzigen interessanten Updates, die da anstehen, sind Vision Pro und Mac Pro. Alles andere.
Also die Top-Seller.
Da ist relativ einfach, weil da bleibt nur eins von übrig, was interessant ist.
Warte, welches? Ja. Nee, also bei Vision Pro ist halt die Frage, ändert das was an irgendwas, wenn sie da nur ein M5 reinstecken und tun sie das überhaupt, weil die Lager noch voll sind mit M2?
Das ist echt die interessante Frage. Also ich meine, die Antwort auf ändert das irgendwas ist nein. Nee. Ich glaube, das ist, Produkt, ist wirklich irrelevant jetzt unterm Strich, ob da ein M2 oder ein M5 drin ist. Ich meine, du machst halt für die, Apple wird ja wissen, wie viel davon sie irgendwie noch verkaufen. Ja, also an die hunderte von Firmen, die das einsetzen. da wäre es vielleicht, wäre natürlich sinnvoll, dass dieses Upgrade zu machen, wäre sinnvoll, wenn das sich technisch einfach umsetzen lässt und man weiß nicht so recht, warum da nicht einfach dann eben ein neuerer M-Chip drinstecken sollte als der M2. Und da wäre ja schon wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch was gewonnen, weil gerade mit dem M3 kam ja nochmal ein Sprung, was die Grafik anging. Und dann jetzt haben wir noch M4 und dann wahrscheinlich jetzt M5 als nächste Generation natürlich obendrauf. Ist sicher von der Hardware interessant, aber es ändert natürlich an der Vision Pro an und für sich als Produkt und als Hardware und mit all ihren Problemen, die sie halt, die Form mit sich bringt. Und der Preis ändert das natürlich. Es ist halt irrelevant, ob da ein M2 oder ein M5 drin steckt. Aber je nachdem, wie Apples Strategie ist, und ich meine, sie sind ja offensichtlich hartnäckig einfach dabei, das weiterzufahren. Und man sieht, Vision OS 26 macht interessante Schritte und Sprünge. Und das, ist vielleicht ist es dann sinnvoller, da ein M5 reinzusetzen, anstatt da einfach gar nichts zu machen. Ja. Weil wenn wir Kuos Roadmap mal einfach für bare Münze nehmen, dann ist ja Vision Pro 2 war auf seiner Roadmap irgendwie 2028 oder so. Mhm. Also ich meine,
das ist lange hin.
Das ist echt, echt lange hin. Und wenn sie vielleicht noch schaffen, ein günstigeres Modell zwischenzuschieben, was sicher auch nicht einfach übermorgen passiert, dann kann man das vielleicht dann noch drüber hinwegsehen, aber dann wenigstens ein M5 da jetzt mal reinzupflanzen, erscheint zumindest nicht unsinnig.
Ich verstehe, dass der M5 mehr Headroom hätte und Sachen ermöglichen könnte, aber das bedeutet ja eventuell auch, wenn sie die Not sehen, ein M5 da reinzubauen, oder sagen wir mal, den Vorteil sehen, ein M5 da reinzubauen, dass irgendwann Software- oder Betriebssystem-Updates kommen, die alten Vision Pros, die sich ja fantastisch verkauft haben, damit dann plötzlich nicht mehr kompatibel sind und dann fallen die raus aus dem Support. Und nur noch die Vision Pro mit M5 würden, weißt du, die nächste Betriebssystemversion bekommen. Was halt im jetzigen Zeitpunkt von diesem Produkt halt völliger Quatsch wäre. Weil, also, weißt du, du hast noch kein einziger M5 Vision Pro verkauft und du willst die wenigen, die sich verkauft haben, jetzt rausfallen lassen, weil Vision 28, 27 das nicht mehr unterstützt, das wäre natürlich Quatsch.
Das wäre relativ irre. Aber ich meine, auf der anderen Seite wissen wir ja, dass Apple seine Generation 1 Hardware gerne oft früh absägt. Aber bei der Vision Pro wäre es natürlich besonders wild, weil die anderen Generationen 1 Hardware, die haben sich wenigstens verkauft. Also und dann ist wenigstens was passiert.
Und die hatten einen anderen Namen, weißt du? Das war Vision Pro 1. Also da müsste jetzt eine Vision Pro 2 kommen mit M5-Chip, damit es Sinn machen könnte. Wenn sie in die bestehende Hardware, die auch Vision Pro heißt, nur ein M5 bauen, dann können sie die nicht absägen, weil dann hast du so, oder beziehungsweise dann hast, ganz schwierig wäre das dann zu sagen, irgendwie, ist deine Vision Pro noch kompatibel mit dem nächsten Update, Betriebssystem-Update oder nicht? Weil, also, wenn eine Version 2 kommt, dann macht es Sinn.
Ja, ja, aber ich meine, sie müssen sie auch nicht unbedingt absägen. Also, ich meine, du findest sicher irgendeinen Enterprise-Einsatzzweck, wo Leute sagen würden, hey, mit so einem M5-Chip können wir unsere Omniverse-Digital-Twin-Fabrik besser rechnen. Ja, also, das wirst du sicher finden. Also, die Leute gibt's. Und da gibt's auch Bedarf, garantiert. Also, damit damit kannst du die mit M5-Chips beschmeißen und dann bauen die da ihre Digital Twins.
Also ich hab von einem Vögelchen gehört, die haben in der Firma Vision Pro angeschafft, eine kleine Handvoll von Geräten. Und da gäbe es auch so das eine oder andere, wofür man sie vielleicht einsetzen können wollen würde in der Firma. Es scheitert aber an der deutschen Bürokratie und der Arbeitsschutzbeauftragte hat gesagt.
Moment mal.
Moment mal.
Hat er gesagt.
Wie ist denn der Abstand zwischen den Displays und den Augen?
Viel besser. Nämlich wenn der Mitarbeiter jetzt zum Beispiel an die große gefährliche Maschine treten würde mit der Vision Pro auf, und der würde seine Hand, also sagt die Vision Pro, jetzt den Schraubenschlüssel hier reinstecken.
Jetzt Hand
reinhalten. Ja, die Hand da reinhalten.
Vielleicht sollte man die nicht irgendwie im Sägewerk unbedingt.
Ja, come on.
Und dann stürzt die Vision Pro ab und der steht im Schwarzen. Und dann reißt dem Typen die Maschine die Hand ab Versicherung und dann ist vorbei.
Dieses im Schwarzen stehen ist ziemlich, ziemlich beunruhigend. Also ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, aber ganz am Anfang, so im VisionOS 1.0 Stadium, ist das durchaus mal passiert. Und das ist echt komisch, weil dir wird wirklich so die Welt halt weggezogen und du bist völlig desorientiert, zumindest mal für eine Sekunde. Und tatsächlich, da muss ich diesem Arbeitsschutzbeauftragten sehr recht geben und beipflichten. Das wäre mir tatsächlich auch suspekt, wenn du das wirklich konkret halt in so einem Szenario einsetzt, die Hardware, ja.
Und das ist schon ein Problem, aber das ist halt auch einer von diesen Anwendungsfällen, die immer zitiert werden für eine VR-Brille, dass du halt deinen Mechaniker losschicken kannst, der am Windrad, das ist immer ein Windräder, dass er da irgendwie seine Hand in das Getriebe reinstecken kann mit dem Schraubenschlüssel.
Ja, aber mich würde ernsthaft interessieren, was ihre Perspektive jetzt nach dieser Verkaufszeit ist mit den Modellen, die verkauft wurden, die Anzahl der Geräte, wie wird es angenommen, wie viel Software hast du, wie stellst du dich darauf ein? Ich meine, es muss ja, Szenarien werden ja ausgearbeitet sein, so. Also, weißt du, wird ein kompletter Hit, dann hast du ein anderes Szenario der Weiterentwicklung als den Status, den wir jetzt haben. So, und da bin ich echt mal gespannt, wie sie sich daraus winden, weil das ist untypisch für Apple, dass sie da ein Produkt bringen, was einfach, es ist halt ein sehr spezielles Produkt und ich finde das Gebäsche auch, ehrlich gesagt, ich bin dem ein bisschen müde, weil sie haben da einen mutigen Schritt haben sie gewagt und haben so eine Technik-Demo auf dem Markt, was ein besseres Entwicklergerät gewesen wäre. Aber sie haben sich das getraut und das rechne ich ihnen schon so ein bisschen an, dass das kein Produkt mehr ist, was irgendwo in den Katakomben von Apple rumläuft und dann vielleicht nie veröffentlicht wird. Da haben sie sich das getraut und jetzt bin ich aber auf den zweiten Schritt auch genauso gespannt. Also wie ziehen sie jetzt diesen Karren da weiter.
Und die andere Frage ist halt, wir hatten kurz nach dem Start, hatten wir auch so eine Meldung, Apple hat so Produktionsstopp bestellt. So reicht jetzt, wir haben genug. Aber wo war denn dieser Produktionsstopp? War der so bei 100.000 Stück oder bei 500.000 Stück? Weil das könnte jetzt der Unterschied sein, die ist jetzt ausverkauft und fertig und wir können jetzt die Displays, die wir von Sony jetzt gebunkert haben, mit M5 bestücken. Oder wir haben noch ein Lagerhaus voll mit M2 Vision Pros. Und dieses Gerücht, was wir neulich, oder diese Tatsache, dass im Xcode eine Vision Pro 4K aufgetaucht ist, das hat sich wohl nur auf den Screenshot-Auflösung bezogen, vom Simulator. Also das ist kein Hardware-Modell, sondern das ist ein Simulator-Modell quasi. Also dass das deswegen jetzt ein anderes Display kommen würde, ist nicht gesagt. Das kann schon irgendwann kommen, aber bis jetzt keine Aussichten. Ist es irgendeine andere Brille angesagt? War das die von Samsung?
Ja.
Mit so 3 Pixeln mehr
in den Displays. Ja, exakt. Was aber trotzdem interessant ist, weil die ja wahrscheinlich auch von Sony halt die Displays beziehen. Außer ist ja eigentlich, ja, ich meine, Samsung weiß ja bei Displays auch, was sie tun, aber das scheint so eine Spezialität zu sein, dass da Sony offenbar immer noch extrem involviert ist. Und wir hatten ja damals auch die Gerüchte, als die Vision Pro auf den Markt kam, dass Sony halt an einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr liefern konnte und auch überhaupt keinen Bock hatte, da rein zu investieren in größerem Stil. Also das war für Sony aus welchen Gründen auch immer halt jetzt nicht irgendwie so ein super, die haben das, also die waren da ja offensichtlich stolz drauf. Es gab ja dieses eine YouTube-Video so praktisch aus einem Forschungslabor, wo die sagen, hey, das sind unsere super Displays, das mehr oder weniger dann das Ding war, was in der Vision Pro dann seinen Platz gefunden hat. Aber wie viel sie davon wirklich produzieren konnten und wollten, ist, und was das auch am Schluss dann halt Apple gekostet hat, ist immer so ein bisschen schleierhaft gewesen. Es gab dann natürlich viele Spekulationen und Prognosen und Einschätzungen, aber es war irgendwie unklar. Wenn sie jetzt natürlich auch nochmal, man kann es ja sagen, dass dieses Samsung-Ding, das wird sich jetzt auch nicht mehr verkaufen als die Vision Pro. Also, das sind ja alles irgendwie kleine Sachen, Kleinstmengen, die sich da unterm Strich abspielen. Aber es ist trotzdem interessant, wenn sie tatsächlich das gemacht haben, für einen anderen Kunden, für einen anderen großen Kunden, da entsprechend auch Fertigung halt anzuleiern. Und was das bedeutet halt auch, dass halt auch Apple da offensichtlich nicht, ich meine, Apple ist ja sonst auch nicht zimperlich, wenn sie halt irgendwas in einem großen Umfang produzieren wollen. Also ich meine, wenn dann Sony sagt, oh, wir wissen nicht, ob wir da investieren sollen, ich meine, dann stellt er halt Apple-Maschinen hin. Also das kennen wir ja, das Spiel sozusagen aus den iPhone-Größenordnungen. Aber für die Vision Pro hat wahrscheinlich auch Apple relativ schnell klar gewesen, okay, ja, das brauchen wir jetzt nicht irgendwie hochzufahren und zu skalieren, sondern da gibt es erstmal nichts zu skalieren, was die Hardware und die Verkäufe angeht.
Ja, und dann könnten sie von dieser Vision Pro altes Display, aber M5 drin, diese drei Varianten rausbringen, wie wir es neulich besprochen hatten. Einmal die Pro-Variante mit dem Dev-Strappen schon in der Schachtel und die Billig-Variante mit einem Band weniger und irgendwie keine Kopfhörer oder irgendwas. Solche Sachen wären schon irgendwie denkbar, aber ich habe auch gelesen so, nee, Apple wollte das so kriechend starten, die Vision Pro.
Ja, okay.
Weil,
jetzt bin ich gespannt.
Weil die haben diesen 10-Jahres-Plan für das VR-AR-Brillengeschäft und die Meta Ray-Ban und was auch immer im Hinterkopf. Und deswegen lohnt sich das so komplett mit wie so ein kleiner Feuerwerkskracher, der nur so Puff macht, zu starten. Und halt nicht so eine richtige Bombe. Nein.
Okay.
Ich denke schon, die hätten gerne gehabt, dass
das knallt.
Alex ist gerade geflogen. Wie viele Leute hatten eine Vision Pro auf?
Ja, ich hätte gerne eine aufgehabt, muss ich sagen.
Die halbe Stunde. Alex, völlig allein, so 30 Minuten lang, so wow, es ist Spatial Computing, ist die Zukunft. Und alle Flugzeuge so, oh.
Ich meine, das ist ja echt ein Anwendungsfall, über den du eigentlich, ob wir darüber gelacht haben, den kannst du nicht drüber lachen, weil der eigentlich ein sehr guter ist. Der ist ja eigentlich echt ein sehr, sehr guter, weil ich saß halt in diesem sehr schmalen Sitz mit null Hantierungsraum und Leute sind vorbeigegangen, rempeln dich an und so weiter, kann nicht daran zu denken, auf dem Flug auch selbst einen Laptop rauszuholen. Und deswegen, es gibt ja diese Anwendungsfälle, aber ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwie, weil ich glaube, das ist abseits des Preises das größte Problem, dass die Leute, mit denen du auch so sprichst, nicht so sofort sagen können, für was sie das benutzen wollen würden. Das ist so, sie könnten es auch, also es ist schwierig zu beschreiben zum Beispiel. Also wenn du mit so Leuten sprichst, so, ja, hast du die Eyeglasses schon benutzt, so, weißt du? Und was macht man dann damit? Ja, weiß man nicht. Ich glaube, es ist ernsthaft ein Problem. Das Telefon, Computer, iPad, kannst du einfach beschreiben, was du damit machst. Und mit Vision kannst du es noch sehr schwierig beschreiben. Und da gehst du halt gleich in den Gaming-Bereich rein und da musst du sagen, ja, Apple Vision Pro hat Gaming-Komponente. Schwierig. Komm jetzt Controller. Deswegen, also, das ist, die ganze Produktkategorie ist noch schwierig zu fassen einfach auch für normale Nutzer. Selbst wenn sie sagen, Geld spielt keine Rolle.
Ich habe mal geschaut, wenn ich jetzt so ein Immersive-Erlebnis haben wollte und diesen Formel-1-Film, der sehr gut ist.
Leon ist ein großer Fan, habe ich gehört.
Ja, klar. Wenn ich den jetzt im IMAX sehen wollte, es gibt ja hier in Bayern keines. Also in der näheren Umgebung gibt es ja kein IMAX mehr. Das im Deutschen Museum in München, das hat vor langer Zeit schon zugemacht. Das hat sich nicht gelohnt. Ja. Und das nächste große Geile ist in Leonberg. Das ist 2 Stunden weit weg. Mhm. Müsste man hinfahren wollen. Die haben diesen Formel-1-Film scheinbar auch in OV. Das könnte man zum Beispiel machen. Wenn ich jetzt ein Auto hätte, was 2 Stunden schaffen würde, dann würde ich da vielleicht sogar hinfahren.
Wenn du einen Formel-1-Wagen hättest, dann wärst du sogar schneller als 2 Stunden.
Ja, das stimmt. Basti, wie?
Ja, 2 Stunden schafft er doch. Also halt die Strecke nicht, aber Schrittgeschwindigkeit, 2 Stunden, easy.
Ja, und dann auch wieder zurück. Das könnte man, während man drin ist, auch wieder aufladen und so, ich weiß. Aber ich habe auch jetzt das E-Bike, das wird die Strecke schaffen.
Ja, das ist auch gut. Also, Problem gelöst. Ja, ja. Fahr doch Bahn einfach. Aber das ist alles Problem.
Mehr zu dem E-Bike in der Pre-Show, ein klein wenig mehr zum E-Bike, aber noch nicht die endgültige große Geschichte, weil es macht noch Probleme. Aber wenn ihr möchtet, bitte auf Plus klicken, dann könntet ihr dort direkt noch ein paar mehr Geschichten hören und solche Dinge hören. Genau, bitte unser Punkt Plus und da ein bisschen die Sendung direkt unterstützen, das wäre hervorragend. Das zweite Produkt, was eben noch interessant wäre, potenziell wäre der Mac Pro irgendwie, weil der wurde auch schon totgeredet, so machen sie nicht mehr, weil es niemand kauft. Ich glaube, der wird aber sehr wohl verkauft und da ist auch so eine wundervolle Marge drauf, weil der einfach so krass überteuert ist, dass sie den gerne weitermachen. Und bisher war ja da nur ein Mac Studio in einem neuen Kleid drin. Und das Kleid ist auch ein altes Kleid. Also ist mehr so wie so ein wie sagt man so Recycling-Zeug.
Ja.
Wie heißt das? Second Hand heißt das, genau.
Oder
Upcycling. Oh, Low Blow nennt man das.
Naja, aber sie könnten mit dem Mac Pro, also die Billigvariante wäre jetzt quasi das, was jetzt als Mac Studio verkauft wird, einfach in das große Gehäuse zu stecken, fertig. So minimaler Aufwand. Das würde einfach, das wird fast niemand merken, außer an dem Schild, was davor steht, was da drin steckt. Und das könnten sie machen. Sie könnten aber auch nochmal über dieses große Gehäuse nachdenken, ob das noch so wirklich so Sinn macht oder ob sie das vielleicht auch so wie den Mac Mini M4, den Mac Pro M5 nochmal überdenken. Ob das, wie das Sinn macht, ob das Netzteil dahin muss, ob die Slots in der Form, die eigentlich mal für Grafikkarten gedacht waren, so Sinn machen oder ob, wir haben auch mal geredet, ob sie so Accelerator-Karten, wo einfach 15 M5 draufkleben, nochmal extra reinstecken, damit du da lokal AI rechnen kannst und so ein Kram. Also sie haben viele Möglichkeiten, aber ob auch der M5 halt in der großen Variante Pro Max Ultra, ob der dann fertig ist, wissen wir alles nicht. Ne? Aber da könnte Apple was machen.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und bitte beachten Sie, dass hier unter diesem Schreibtisch ganz, ganz viele Jahre ein Mac Pro gestanden hat. Und dann hat auf dem Schreibtisch hier ein Mac Pro gestanden. Das ganz toller Computer. Mhm. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass dieses Produkt ist eine Verunsicherung für Apple. Die wissen damit nicht umzugehen und es muss eigentlich rausfliegen aus der Produktlinie. Es muss rausfliegen, es kann ja vielleicht zurückkommen in einer anderen Variante, aber ich glaube, sie wissen im Moment nicht, sie haben keine gute, klare Linie, lassen sie zu erkennen, wie es mit dem Gerät weitergehen soll. Ich glaube, es ist eine Ablenkung. Ich glaube, sie könnten sich viel mehr auf den Mac Studio konzentrieren. Der Mac Studio hat seine ganz eigenen Geschichten, aber ich glaube, das ist ein Produkt, was im Moment zu Apple passt. Und der Mac Pro, der hängt da nur noch rum, weil es immer den Mac Pro gab und der Mac Pro immer da war. Und das ist so, weißt du, der Typ, der immer irgendwo rumsteht, aber man weiß nicht mal, warum der da rumsteht. Also es gibt eine Zielgruppe, die wird sich verkaufen, aber es ist nicht mehr signifikant. Und ich glaube auch nicht, dass Apple da mit vollem Herz einfach in diesem speziellen Gerät drin hängt. Also ich glaube,
hast du gerade über die Vision Pro geredet? Das ist eine Ablenkung.
Nee, die Vision Pro ist ja die Zukunft, aber das ist so ein bisschen, Mac Pro verkörpert ja wirklich so ein bisschen die Vergangenheit, muss man ernsthaft sagen. Da ist so viel, weißt du, die machen keine Deals mit Nvidia GeForce. Das findet nicht statt, deswegen wandern da gar keine Grafikkarten rein. Das ist alles eine ganz, also ich finde, wenn du ein Produkt aus Apples Produkt-Lineup kritisieren wollen würdest, wäre das erste meines Erachtens. Und wenn du es kritisierst, ich glaube gar nicht, da gibt es so viele Gegenstimmen. Ich glaube, das Produkt ist einfach, es hängt da rum, weil es immer darum gehangen ist. Aber es hat keine richtig gute Berechtigung mehr. Ja, es muss einmal sterben, um dann vielleicht wiederzukommen. Aber erstmal muss abgesägt werden.
Ja, die Story dahinter ist einfach schwierig zu erzählen. Also du hast halt eine Handvoll Leute, die brauchen Steckkarten. Und die brauchen Steckkarten im Gerät direkt auf irgendeinem Bus. Aber dies ist halt wirklich eine Handvoll.
Sind das Mac-User oder waren das vielleicht mal Mac-User und Weißt du, die Frage ist wirklich, ob das dann noch die Mac-User sind von heute. Und wenn da Apples Herzblut einfach nicht drin hängt an diesem Gerät, was man echt über die letzten Jahre einfach, glaube ich, ernsthaft mal nachfragen könnte, dann würde ich da die Tim Cook-Philosophie durchdrücken so und sagen, das gehört dann nicht auf unseren Tisch mit den Produkten.
Ja. Also es ist ja nur ein winziger Arbeitsschritt, den Mac Studio aufzuposten. Das ist ja in einer halben Stunde erledigt.
Ja, ich bin mir da nicht sicher. Also weil spätestens wenn wir da hingehen, was Alex gerade sagte, Grafikkarten von Hersteller XY, also keine GPU, selbst eingebaute GPU, da fängt der Rottenschwanz schon an. Gell?
Ja.
Also da brauchst dann plötzlich Treiber wieder, die da sinnvoll funktionieren, die mit Metal ordentlich können. Und du willst ja auch, dass der Schmu dann am Schluss auch funktioniert. Also du willst ja, dass die Performance da ist, dass er nicht irgendwas falsch darstellt oder rechnet oder weiß ich nicht was. Und vermutlich ist es komplexer, als du es halt haben willst. Und es nimmt Fokus weg von den Kernthemen. Fokus ist ja eh so ein Ding.
Ne? Kernthemen literally in dem Fall.
Ja.
Aber das haben wir schon mal im Tonnen-Mac Pro gesehen, als der angefangen hat, sich die Grafikkarten auszulöten, dass der Fokus da nicht da war, dass da wirklich schnell geholfen wird und dieses ganze Produkt ist ja dann so stehen geblieben. Ja, und das ganze Theater drumherum, das hatten wir ja hier ausführlich besprochen. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich glaube, dass sie genug davon loswerden, auch einfach an Firmen, wo so Geld keine Rolle spielt, so ja, kauf noch drei und stell sie unter den Tisch. Ja,
ja, klar. Also ich meine, sie haben jetzt halt auch schon so lange einfach gewartet und nichts wieder mit dem gemacht, dass ich bin jetzt persönlich dazu übergegangen, zu erwarten, dass der einfach mit M5 Ultra Extreme kommt. Weil es gibt einfach keinen Sinn, den mitzuschleifen, ohne an einem bestimmten Punkt irgendwas Spektakuläres mit dem zu machen. Ob das dann den super sinnvoller macht oder nicht. Ich meine, Nischenprodukt bleibt der so oder so. Aber warum ist der jetzt überhaupt noch da? Der selbst auf Folien und Bildern, selbst auf der Keynote, jetzt glaube ich auf der WWDC-Keynote, bei den macOS-Segmenten, da waren alle Macs zu sehen und ich bin mir relativ sicher, dass der Mac Pro da nicht mit drauf war. Das spielt einfach keine Rolle, sozusagen. Und das heißt aber, er ist halt trotzdem noch da. Er wird aktiv verkauft. Wenn du im Store lang genug suchst, findest du ihn irgendwann irgendwo und kannst ihn bestellen. Auf der anderen Seite hängt er jetzt schon dem Mac Studio hinterher, sowohl was halt Arbeitsspeicher angeht, als natürlich auch die Chips. Und jetzt haben sie diese in Anführungszeichen Chance verstreichen lassen, den zumindest auf der WWDC auf das Niveau vom Mac Studio zu bringen. Das haben sie nicht gemacht. Ich meine, da hätten alle gelacht, haha, jetzt haben wir dieselben Chips im Mac Pro, die wir halt im Mac Studio haben. Das ist ja alles Quatsch. Wäre auch Quatsch gewesen, aber das haben sie halt nicht gemacht. Das heißt, jetzt sind wir mal in der noch quatschigeren Situation, dass der halt noch mit M2 auf der M2-Generation rumhängt. Und das kann doch so nicht weitergehen. Also ich meine, im Herbst kommen die N5 und wenn sie da jetzt nicht irgendein Extreme oder was auch immer oben drauf setzen auf diese ganze Reihe. Und jetzt haben sie ja den M4 Ultra übersprungen, wenn man so möchte. Der wird vermutlich auch nicht mehr kommen, weil das wäre auch irgendwie albern, wenn jetzt noch so ein M4 Ultra um die Ecke kommt. Und dann wäre es doch jetzt eine schöne Gelegenheit zu sagen im Herbst, so, hier ist halt unser Mac Pro, da ist jetzt so ein M5 Ultra Extreme drin, halt alles dasselbe. Einfach, wir stecken einfach so viele Platinen aneinander, bis wir irgendwie eine Extreme-Version haben. Und ja, dann kannst du den halt, und du hast natürlich das Gehäuse ist ja schon relativ spektakulär, muss man sagen. Und es wäre ja eigentlich schade, wenn sie den, weil ich meine, sie müssen, der muss ja nicht kleiner werden. Wer was Kompaktes will, der kann sich ein Mac Studio kaufen oder der kann sich natürlich auch einfach ein Mac Mini M4 Pro kaufen. Mhm.
Ich hatte ja neulich mal vor ein paar Monaten schon dieses Video aus dem Mac Mini Colo, die jetzt anders heißen, Mac Stadium, Rechenzentrum auch gelinkt und der Kollege sagt dort, der Mac Pro ist jetzt bei Ihnen im Rechenzentrum nicht so beliebt, weil die Leute, die sich Macs ins Rechenzentrum hängen, sind zum Großteil Developer, die ihre CI da drauf laufen haben möchten und das virtualisiert laufen haben möchten und die Lizenz für macOS virtuell ist beschränkt auf, ich glaube, 2 virtuelle Maschinen pro Mac. Das heißt, der beste Mac fürs Rechenzentrum ist der Mini, weil der braucht kein Volumen im Rack, der braucht keinen Strom und pro Mac Mini, der pro Stück nichts kostet, kannst du zwei virtuelle Macs noch zusätzlich hochfahren. Das heißt, da ist einfach das Lizenzmodell und der große leere Kasten, auch wenn er sehr leistungsstark wäre, halt sehr unattraktiv fürs Rechenzentrum.
Ja.
Und
der vor allem sehr teure leere Kasten, also weil einfach von der Produktion dieses Gehäuses ist ja absolut irre, ja.
Aber könnte man nicht einfach so diesen Rack-Mount Mac Pro bauen, ohne die ganze Elektronik drin,
und den einfach mit nur Mac Minis mit so, füllen,
wo man Mac Minis reinstecken kann. Ganz viel, das wäre voll gut. Und dann so ein bisschen Thermal Management und das wäre einfach, den würde ich vielleicht kaufen.
Weißt du, so wie ein NAS-Gehäuse, nur statt Festplatten steckst du Mac Minis rein.
Ja, voll gut, voll gut. Und dann kannst du den Rack-Mount kannst du so aus so Schienen rausziehen, dann kann man den von oben bestücken bis hinten. Das wäre gut.
Mhm.
Ja, Tim.
Ist gekauft.
Osman.
Ja. Aber das ist eine ganz gute Frage, was denn Apple im Rechenzentrum überhaupt auch selber so macht. Ja, also Apple haut offensichtlich einen Haufen Geld raus für irgendwelche Grafikkarten in irgendwelchen anderen Wolken. Das ist so Geld, was auch so verbrannt ist, wahrscheinlich fürs Training von ihren eigenen Modellen, vom eigenen Serie-Modell, vom eigenen Private Cloud Compute Modell. Also zum Trainieren können sie das natürlich auf irgendeiner kommerziellen Wolke laufen lassen. Aber wenn sie ihr Private Cloud Compute Versprechen einhalten möchten, dass dort nur geauditeter Code und signierter Code laufen soll und da dann Kundendaten zur Inferenz hochgespielt werden, das können sie auf fremden Rechenzentren nicht garantieren. Also brauchen sie ja Modelle, die auf ihrer eigenen Hardware laufen können. Und wir haben jetzt gesehen, dass Private Cloud Compute, das Image, das sie jetzt zum Auditen rausgeben, da steht nur was von M2 Ultras drin. M2 Ultras haben nicht eine breite Speicherausstattung. Da lässt du keine großen Modelle drauflaufen. Da läuft kein Milliarden von Parametern DeepSeek oder was auch immer sie sich selber gebaut haben drauf, sondern da läuft nur hier Text zusammenfassen, hier macht man Genmodi und so Spielzeugquatsch läuft da drauf. Also brauchen sie ja auch für sich selber irgendwann jetzt die Mac Studios mit dem M3, M4 drin, die sie da irgendwie selber hosten können. Oder wenn sie auch jetzt irgendwann eine Kooperation eingehen würden mit, was in der letzten Woche diskutiert worden ist, irgendwie Perplexity oder Anthropic oder Claude oder was auch immer, dann bräuchten sie ja da auch Modelle, die sie in Private Cloud Compute reinstecken könnten, die klein genug sind, dass die überhaupt da laufen könnten, damit sie ihr Versprechen einhalten können. Weil auch diese großen Modelle oder größeren Modelle, die lässt ja nicht auf lokaler Smartphone-Hardware laufen. Das ist ja in dem Fall halt eine komplette Sackgasse.
Wenn du halt diese Kooperation nicht so aufziehst wie bei OpenAI, ne? Also könntest du natürlich auch so aufziehen wie bei OpenAI, wo ja OpenAI auch nicht im Private Cloud Compute läuft.
Sondern wo halt der User sagen muss, nee, die Daten gehen über den Berg und dann ist vorbei damit.
Genau. Also
Sie haben ja noch ein Privacy-Versprechen, dass das, was du über Siri in ChatGPT steckst, dass das nicht zum Training weiterverwendet wird. Aber wo das hingeht, weißt du trotzdem nicht.
Genau, das Versprechen, ja. Ich meine, die müssen halt irgendwie aus dem Schlamassel da rauskommen, deswegen das Kooperieren mit denen, mit dem Claude. Ich würde das schon stark bevorzugen, das Partnering. Also das ist schon ein guter Weg. Aber ja, Private Cloud Computers müssen sich selbst so ein bisschen überlegen. Da kenne ich die Antwort natürlich auch nicht. Aber um erstmal überhaupt einen KI-Dienst an den Start zu bringen, eine breitere Kooperation, vielleicht nicht so abgesichert ist, wie Private Cloud Computers verspricht, halte ich für auf jeden Fall den richtigen Schritt. Oder?
Also weil sie offensichtlich aus dem Siri-Debakel halt selbst einfach nicht rauskommen. Ich glaube, das ist irgendwie offensichtlich an dem Punkt. Und das ist, glaube ich, bei Apple auch intern offensichtlich inzwischen. Es ist halt natürlich super schwierig, weil wenn sie Siri auszulagern, ist also praktisch in eine andere Cloud, ist, glaube ich, relativ problematisch. Auf der anderen Seite ist ja die Infrastruktur von Siri auch im Moment nicht so, als wäre Siri. Ich weiß auch noch nicht so recht, ob Apple mit Siri auf Private Cloud Compute hinaus will, weil Private Cloud Compute ist ja letztlich ein Versprechen, wo du als Anbieter oder als Cloud-Dienst oder Betreiber ja letztlich überhaupt keinen Einblick hast. Du kriegst null Feedback, du kriegst null nichts praktisch zurück, wenn wir das einfach mal 1:1 so nehmen, wie es versprochen ist. Und das heißt, bei Siri sammelt ja Apple einen Berg an Daten. Das hat auch nichts geholfen. Ganz abgesehen davon, ja, ganz abgesehen, wir hatten ja die ganzen Dramen auch da drumherum und mal abgesehen davon, dass der ganze Daten gesammelt auch nichts geholfen hat, weil Siri genauso blöd halt wie immer ist. Und dann hast du halt, selbst wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt irgendwas von Anthropic oder wir nehmen halt irgendwas von OpenAI und lassen das sogar in deren oder wo auch immer, in irgendeinem anderen Rechner oder wir gehen zu Microsoft und sagen, hier, Azure, wir machen jetzt Azure nonstop. Dann hast du doch immer noch das Problem, dass erstens diese Siri, die da in diesem irgendwo Azure Cloud läuft, dass die nichts mehr mit Timerstellen auf deinem iPhone macht, ja, weil dann sagt die, ey, ich kann dir viel erklären. So wie Basti, bei Bastis Playlist-Erklärung, wo dann Gemini halt erklärt, was wie cool das ist, wenn man sich eine Playlist eigentlich anlegt und was das eigentlich so ist mit so einer Playlist und solche Sachen. Aber wie werden die Geräte gesteuert? Also, da sind so viele spannende Fragen rund um diese ganze Geschichte, dass ich kriege meinen Kopf da noch nicht so ganz drum herum, wie sie dieses ganze Problem auflösen. Und das extrem faszinierend zu beobachten sein, wie sie das innerhalb, und sie müssen das ja letztlich innerhalb des nächsten Jahres in der einen oder anderen Form lösen. Oder mindestens mal irgendeine Form von Partnerschaft ankündigen oder irgendeine Art von Fortschritt kommunizieren. Also, weil sonst ist irgendwie vielleicht mit Siri dann auch einfach
vorbei. Dann haben sie eine Taste auf dem Telefon frei, das ist auch schön.
Ja, also das ist, ja, ich weiß nicht, wie sie da rauskommen. Also das ist schon, wir haben ja jetzt gesehen bei Xcode, dass sie ganz offensichtlich gewillt sind, einfach zu sagen, ja gut, wir kriegen es selbst halt nicht hin, dann machen wir das Ganze halt mit OpenAI oder fügt deinen eigenen Key halt ein und nimm halt dein Sprachmodell der eigenen Wahl und schau halt, wie du das lokal auf deinem Mac gewuppt bekommst und dann kannst du das halt machen oder nimm dir halt irgendeinen Cloud-Anbieter und häng den da einfach rein und dann kriegst du natürlich diese Integration auch. Das ist eigentlich natürlich ein sehr schöner Ansatz, aber auch ein Ansatz, wo man sagt, im Kontext von Xcode ist der halt deutlich simpler und unproblematischer und du verlangst das ja auch Leuten ab, die halt wissen ungefähr, was sie tun. Aber mit Siri schmeißt du das halt auf ein Milliardenpublikum. Das heißt, es muss extrem skalieren. Es muss irgendwie halbwegs iPhones steuern und idealerweise irgendwie halbwegs sinnvolle Antworten auch liefern. Also zumindest vielleicht ein bisschen mehr, als es halt jetzt tut. Und da sind so viele Elemente drin. Und plus halt dann die Frage, kann sowas auf Private Cloud Compute überhaupt laufen? Und hat Apple da irgendwie eine Form von Hardware, um das sinnvoll zu machen und vor allem in den Größenordnungen, wenn du dann halt nicht nur irgendwie 100 Millionen, sondern, und du hast ja, wenn sie es auf Apple Intelligence beschränken, das geht's auch nicht, weil sonst halt, das heißt, hieße ja, einen Großteil der eigenen Kundschaft von Siri auszusperren. Also dann müssen sie die alte Siri-Infrastruktur laufen lassen, plus eine neue LLM-Siri laufen lassen.
So wie HomeKit, meinst du?
Aber HomeKit ist ja, da ist ja bald Feierabend.
Da ist der alte Architektur.
So. Wer jetzt nicht umgestiegen ist. Geht halt alle nach vorne und dann egal. Ja, also ich weiß es nicht, wie sie das geregelt bekommen.
Weil Apple weiß es auch nicht.
Apple weiß es auch nicht. Ist wahr.
Sie haben ja durchaus so das eine oder andere, was durchaus irgendwie so konkurrenzfähig ist, so dieses Transkriptionsmodell zum Beispiel. Da haben jetzt mal Leute so ein bisschen durchgemessen, wie das zumindest auf Englisch, wie sich das schlägt im Vergleich zu Parakeet und im Vergleich zu Whisper. Und dieses Modell von Apple ist so auf dem mehr oder weniger Level wie Parakeet, ist halt schnell, aber nicht so korrekt, nicht so präzise. Ja. Und das kann ja durchaus gewünscht sein. Wenn du jetzt aber langsam und präzise haben willst, kriegst du von Apple nicht, kriegst du von Nvidia nicht, sondern bleibst du bei Whisper. Weil das halt einfach, und für Deutsch mag es nochmal anders sein. Also ich habe den Eindruck, dass für Deutsch auch, dass du da eigentlich die noch langsameren Whisper-Modelle nehmen willst und nicht die Turbos, weil da die Fehlerrate einfach noch ein bisschen höher ist, weil Deutsch einfach ein bisschen komplizierter ist. Und wir haben ja auch schon mal irgendwelche solche Sachen gehört, dass irgendwie, ich glaube, Spanisch besonders gut für Spracherkennung funktioniert und Deutsch halt nicht. Ja. Wenn Apple irgendein anderes Modell einkauft, sie könnten natürlich, also zum Beispiel bei, ich glaube, war das bei OpenAI oder Copilot oder irgendwas, ich komme ja auch durcheinander bei dem ganzen Spaß, gab es auch so eine Option, dass du dir das gehostet in dein eigenes Rechenzentrum holst. Dann könnten sie zumindest wenn der Maestri noch da wäre, dann müsste der Maestri quasi das Geld freigeben, Nvidia-Karten zu kaufen. Dann könnten sie es in ihr eigenes Rechenzentrum stellen und zumindest garantieren, dass das nicht die Daten nicht wegkommen. Dann können sie immer noch nicht garantieren, dass die Software nicht auf den Servern gehackt wird, wie sie es versuchen, auf den Private Cloud Computingern zu machen. Aber es wäre zumindest ein kleiner Schritt weiter. Aber das ist jetzt halt auch eine schwierige Frage, wofür haut Apple jetzt das Geld raus? Na, sie haben relativ viel Geld zum Raushauen für irgendwas, aber wofür lohnt sich's wirklich? Ja, Perplexity einkaufen oder sehr viele Grafikkarten kaufen oder versuchen irgendwie Mitarbeiter von OpenAI abzuwerben oder so. Es zeigt sich, Facebook hat ja auch einen Haufen Geld zum Rausschmeißen und die poachen jetzt offensichtlich bei OpenAI Mitarbeiter raus und zwar halt so für dreistellige Millionenbeträge Sign-in-Bonus. Ja, und also so 100 Millionen, wenn du bei uns anfängst. Wer sagt da nein?
Wenn ihr Bescheid wisst, ich kenne mich voll gut aus. Sag dir mal Bescheid.
Ja, das ist viel Geld, was da vorliegt, um sowas überhaupt auch machen zu können. Es ist beeindruckend. Ich meine,
wie verzweifelt offensichtlich Apple ist, dass sie jemanden brauchen, der wirklich Ahnung von AI Models bilden hat, wollte vermutlich Alex gerade sagen. Und ja, da ist Verzweiflung groß. Ja, bei Alex, was das Netz angeht und bei Apple, was AI angeht.
Die eine Theorie dazu ist auch, dass Facebook eigentlich auch die Mitarbeiter schon hätte, um selber Modelle zu bauen und das selber vorwärts zu bringen. Sie möchten nur OpenAI sabotieren. Das heißt, wenn sie gute Mitarbeiter von OpenAI einfach abziehen, dann ist es so quasi Sabotage einfach nur. Also nicht das, weil sie die Leute wollen, sondern einfach nur, um zu stören.
Das ist, glaube ich, Ziel auf jeden Fall erreicht, könnte man sagen. Es ist halt lustig. Ich meine, wenn Facebook oder Meta gewillt ist, diese Form von Geld in die Hand zu nehmen und halt da drauf zu werfen, um mit der Brechstange in irgendeiner Form da Probleme zu lösen oder halt auch einfach dem anderen reinzugrätschen, dann könnte das Apple natürlich alles auch machen, aber ich glaube, das fällt einfach Apple nach wie vor extrem schwer. Das ist irgendwie nicht ihr Modus operandi da, das in dieser Form durchzuprügeln. Und sie sind damit, glaube ich, sie sind mit ihrer Strategie bisher halt sehr gut gefahren. Und die Frage ist halt, ist jetzt der Punkt gekommen, an der sie plötzlich mit dieser Strategie nicht mehr gut fahren? Oder ringen sie sich doch noch durch und machen halt irgend so eine, wir kaufen halt Perplexity-Geschichte? Wobei, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich nach wie vor nicht glaube, dass damit so super viel gewonnen wäre, außer dass irgendein Analyst sagen würde, hey, die Apple-Aktie kann man jetzt wieder kaufen, weil jetzt haben sie Perplexity irgendwie übernommen und es ist voll gut. So KI. Also ich meine, das ist so die Welt, in der wir uns halt bewegen und dann sind die paar Milliarden, die sie dafür in die Hand nehmen, das ist halt, Apple hat halt so unfassbar viel Geld. Sie können halt das Geld in alle Richtungen werfen und sie können sich da auch in alle möglichen Richtungen bewegen. Das Komische ist, im Moment tun sie es halt nicht so richtig. Und ich glaube, da muss intern auch erstmal klar werden, wo sie eigentlich hinwollen und wie gewillt sie sind, eben auch verschiedene alternative Lösungen und Wege zu wählen. Und solche Geschichten wie halt einfach Nvidia jetzt mal 10 Milliarden zu überweisen, da ist bei Nvidia, sobald das Wort Nvidia fällt, da kommt bei Apple irgendeiner, kommt so aus einer Ecke gesprungen und das scheint irgendwie Tim Cook wahrscheinlich persönlich zu sein. Also ich meine, das muss ja wirklich auf oberster Ebene sein, dass sobald das Wort Nvidia fällt, da sagen also nee, lass mal, mit denen wollen wir einfach so nichts zu tun haben. Und man weiß eigentlich nicht mehr so recht, warum eigentlich. Das ist ja historisch gewachsen, so eine Feindschaft, so Nvidia ist irgendwie, das ist irgendwie der Teufel. Ja, also es gab ja mal Max mit, gab's ja alles mal. Und dann gab's damals dieses eine Geschichte, dass irgendwelche Nvidia-Karten dann auch in den Macs durchgebrannt sind. Die hatten auch, glaube ich, einen Rückruf, gab's, glaube ich, auch, der drum gebastelt war. Das hat Apple, glaube ich, auch damals Geld gekostet. Also das ist ja, ich meine, das ist 20 Jahre her oder was. Also das ist ja Ewigkeiten her. Und da ist trotzdem noch eine Animosität geblieben, die sich nicht aufgelöst hat. Und Apple ist da bei solchen Sachen, sind sie nicht so richtig in der Lage, da über den Schatten zu springen.
Also ich glaube, die Anti-Poaching-Strategie, die sie fahren, die ist vielleicht auch nicht ganz blöd. Also gerade wenn du bestehende Geschäftsverhältnisse mit jemandem hast, wie OpenAI, wo du es dir vielleicht auch nicht unbedingt verscherzen willst, dann ist das sicherlich smart. die Nvidia-Geschichte, die habe ich noch nie kapiert, aber ich bin ja auch nicht Tim Cook, falls es ihr noch nicht gewusst habt. Und von daher, natürlich wissen wir auch nicht, was es da für rechtliche Auseinandersetzungen gab oder, also die muss ja nicht mehr vor Gericht gelandet sein, aber ich meine, who knows.
Aber wir haben ja bei anderen Sachen, gerade bei Qualcomm zum Beispiel, haben wir ja gesehen, dass Apple, die wollten, ja, also riesen Gerichtsklage und juristisches schon Riesenstreit über Jahre. Und dann als Apple gemerkt hat, okay, wir brauchen halt verdammt nochmal Mobilfunkmodems, weil wir unser eigenes Modem nicht gestemmt bekommen, für zumindest bis jetzt das C1 mal kam. Und jetzt natürlich immer noch nicht alles aufgelöst ist. Und dann kam einfach, okay, ja, Qualcomm, hier ist voll gut, hier ist Geld. Wir nehmen halt den Lizenzdeal so, wie er ist. Und ich meine, an einem gewissen Punkt ist es halt dann auch einfach eine Kalkulation. Und dann kannst du auch sagen, ja gut, wir wollen halt auch irgendwie eine Unreal Engine und wir wollen halt auch einfach Nvidia-Karten in unseren Rechenzentren stehen haben. Aber komischerweise sind sie halt sowohl bei den Nvidia-Karten und da ist es noch schwerer verständlich, bei Unreal Engine und Epic Games, da ist ja irgendwie klar, warum sie da keinen Bock drauf haben. Und da können sie sich ja auch gut irgendwie dran vorbeimogeln, weil es halt unterm Strich vielleicht nicht so entscheidend ist. Aber diese Nvidia-Geschichte, die ist schon sehr, sehr schräg, dass da so ein Widerstand da ist.
Naja, es gab ja, als diese Nvidia-Streitigkeiten vor 10 Jahren oder wann das war, da gab es ja alternative Grafikkarten zu kaufen, ja, die sie in den Mac stecken konnten. Die waren jetzt nicht so berühmt, das waren nicht die besten, aber es gab Alternativen. Für die Unreal Engine gibt es auch Alternativen. Ja. Sind vielleicht nicht die besten, aber gibt schon was. Aber jetzt für Rechenzentrums-Grade Grafikkarten gibt es halt nichts. So, sie könnten sie vielleicht in 1, 2, 3, 5 Jahren selber bauen.
Ja.
Wenn sie jetzt einem Johnny irgendwie Feuer, also einem Sroji Feuer geben, nicht einem Ive.
Der baut ganz eigene Sachen und erfindet neue Walks.
Ja, wir wollten Alex fragen wegen Perplexity, wenn du das noch weiter benutzt zurzeit, wie schlagen die sich jetzt im Vergleich auch zum ChatGPT, wenn der jetzt auch, ChatGPT kann ja auch Web suchen und Ergebnisse darstellen, im Vergleich zum Perplexity. Meinst du, dass die haben noch diesen Vorsprung, den sie da mal hatten mit Websuche und Fragen beantworten?
Ich meine, die machen viel, ne? Das ist ja so echt, die machen viel, die kämpfen, die treten in alle Richtungen. Und
vor allem Letzteres, ja.
Ja, ja. Ich meine, die stoßen viel an. Sie haben ja keine wirklichen eigenen Modelle, aber sie haben schon zum Beispiel auch aus Kostengründen, weil die ja, die haben jetzt gerade irgendwie letzte Woche so eine große Preismarke eingeführt, aber die haben eigentlich so eine $20 pro Monat Preismarke und bieten alle Modelle dafür an.
Perplexity könnte natürlich, also Perplexity hatte diese Idee, dass man Websuchenergebnisse mit dem LLM zusammenschmeißt und dann sehr schnell eine Antwort generiert. Also ich glaube, die Geschwindigkeit von Perplexity ist auch immer noch besser als das, was ChatGPT zum Beispiel liefert, wenn du jetzt nach was suchst und Websuche aktivierst. Aber die Idee war jetzt nicht so, dass das die anderen nicht hätten kopieren können. Das hat jetzt ein paar Monate gedauert und das ist bei ChatGPT genauso gekommen und das ist in der Google-Suche so eingebaut. Und du kannst jetzt, wenn jetzt so eine neue oder irgendeine Firma so eine Idee hat, wie man jetzt neue LLM-Komponenten neu verdrahtet, dann sind die anderen einen Monat später auch da. Ja. Und dann entscheidet halt die Qualität der Suchmaschine, die dahinter ist, ob das jetzt bei Gemini oder Perplexity oder bei sonst wo, bei Bing, ich weiß nicht, was Bing macht, jetzt besser aussieht, wer weiß, ja. Und die, deswegen, auch wenn du jetzt sowas wie Cloud Code oder sowas anschaust, jetzt 3 Monate später hat es Google in Gemini reingebaut. Und das ist nicht so gut wie Cloud Code, aber nah dran, ja. Und da geht es halt sehr schnell vorwärts. Und wenn sich auch jetzt Apple jetzt irgendwie überlegt, wir brauchen jetzt ganz viele Grafikkarten, vielleicht ist halt, kommt der neue Durchbruch halt auch in ein paar Monaten und die LLMs brauchen nicht mehr so viel RAM und dann sind sie wieder golden mit ihren M2 Ultras im Private Cloud Compute.
Wäre natürlich nicht schlecht, ja. Also ich meine, vielleicht ist das auch ihr Kalkül, natürlich da nochmal auf irgendwelche Wendungen und Sachen zu setzen, die unerwartet sich vielleicht abzeichnen, aber ja, es ist echt komisch, also dass wir an diesem Punkt angelangt sind, wo es so verworren ist und man einfach das Gefühl hat, es ist bei Apple ist völlig unklar, wie sie da jetzt vorangehen. Vielleicht müssen sie sich auch wirklich erstmal noch länger neu sortieren. Also das passiert ja offensichtlich, dass da intern mal durchgewechselt wird und geschaut wird, wer übernimmt da jetzt eigentlich welche Teams und wo stehen die, unter welcher Leitung sind die und wer macht und versucht dann diese ganze Kiste am Schluss zusammen zu zurren und sich zu überlegen, wo halt die Reise hingehen soll für Siri und insgesamt natürlich auch für Apple Intelligence. Und das, ja, ein bisschen haben wir ja gesehen. Also ich meine, auf der WWDC haben sich ja darauf zurückfallen lassen, zu sagen, so, wir bauen jetzt mit dem, was wir haben, bauen wir ganz konkrete kleine Funktionen und versuchen so nebenbei, Private Cloud Compute wurde ja praktisch ausgeklammert auf der WWDC, so, das hatte ja letztlich keine Rolle gespielt und auch die Entwickler kriegen ja nur das On-Device-Modell als Zugriff und vielleicht schauen sie jetzt erstmal, was da so gebaut wird und wie weit da Entwickler mitkommen und dann geht es halt so schrittweise voran, aber Siri ist natürlich das riesige Fragezeichen, was völlig unklar ist.
Was das lokale Modell angeht, was die Entwickler jetzt benutzen können, das ist ja auch interessant, weil das bleibt ja an die Apple Intelligence-fähige Hardware gekoppelt. Und auch für die, wenn der User selber jetzt in Shortcuts oder so sagt, ich hätte jetzt gern das Cloud-Modell, das geht trotzdem nur auf den AI, auf den Apple Intelligence-enableden Devices, also Apple verschenkt jetzt nicht Private Cloud Compute an User von einem iPhone 10, würde ich sagen. Ja. Also das binden sie sich auch nicht ans Bein, weil sie halt gerne neue Geräte verkaufen wollen.
Ja, absolut. Also das ist, so weit geht die Liebe nicht, dass das irgendwie allgemein zu öffnen.
Das heißt aber auch, dass die Developer, die jetzt AI-Funktionen, ihre lokale AI-Funktionen oder solche, die vielleicht auch irgendwann auf Private Cloud Compute laufen können wollten, die sowas bauen möchten, die bauen das jetzt vielleicht und dann läuft das halt nur auf den allerneuesten Geräten und auf der neuesten Version. Das heißt, wenn die ihre alten User weiter supporten möchten, dann geht das nicht oder die haben die Funktion nicht oder die Developer müssten halt irgendwie OpenAI-Keys weiter bezahlen, um dann diese Funktionalität irgendwo in der Wolke zu rechnen. Und das ist halt, manche werden das schon machen, aber jetzt so für den großen Mainstream wird das halt wahrscheinlich nicht passieren, weil die sich das nicht antun werden.
Ja, es dauert dann halt einfach Zeit, bis letztlich wir in dieser Welt ankommen, dass halt alle, jetzt, ich meine, wir haben jetzt mit der 16er Reihe hatten wir sozusagen die erste komplette iPhone-Reihe, die einfach Apple Intelligence mit durchschleift. Und jetzt mit den 17ern im Herbst kriegen wir das halt nochmal in neuer Form und dann kann halt Apple sich auch durchkalkulieren, wenn du natürlich die Gesamtzahl an irgendwie rumschwirrenden aktiven iPhones dir anschaust, ist es natürlich immer noch nur ein kleiner Prozentsatz, der dann am Schluss mit Apple Intelligence halt ausgestattet ist und das ändert sich auch, wird viele Jahre dann auch noch dauern, bis sich das ändert und da kommen wir dann wahrscheinlich auch irgendwann schon wieder an den Punkt, wo dann diese ersten Apple Intelligence Geräte mit ihren 8 GB Arbeitsspeicher auch schon wieder ein bisschen knapp dran sind. Also das ist natürlich auch schwierig zu lösen, glaube ich, nach vorne raus. Aber das ist halt der Weg, den Apple eingeschritten hat. Auf der anderen Seite, wenn sie merken, sie kriegen natürlich Private Cloud Compute skaliert, spricht natürlich nichts dagegen, an einem gewissen Punkt auch zu sagen, wir öffnen das halt für all unsere iPhones, wenn sie halt wissen, dass sie da das in irgendeiner Form auch gestemmt bekommen. Ich glaube, soweit sind wir aber noch absolut nicht. Also, wer weiß, wie lange das dauert.
Und du siehst ja selbst bei Google, wenn die jetzt da vor ein paar Tagen diesen Free Gemini rausgelassen haben, sind halt die Kisten um die Ohren fliegen und dann so die Mitarbeiter irgendwo in einem Forum schreiben, so mach mal langsam, die TPUs schmelzen.
Ja, und die werden wahrscheinlich wirklich geschmolzen sein. Und das ist der Witz, und das war ja ein so Ultra-Nerd-Tool am Schluss. Also das ist ja nicht irgendwie was du auf dem Massenmarkt loslässt und selbst das wird einfach völlig überrannt, weil es natürlich ein spannendes Angebot war und natürlich auch ein extrem attraktives Angebot war. Aber wenn du dir dann vorstellst, Du lässt es halt auf über 1 Milliarde iPhone-Nutzer gleichzeitig. Das geht halt, das skaliert. Also das kriegt nicht nur, mal abgesehen davon, dass Apple das nicht skaliert bekommt, das wird halt auch wahrscheinlich niemand anders skaliert bekommen in der Form.
Und du siehst ja auch, was Google auf den Suchergebnissen für ein Schrottmodell laufen hat.
Ja, genau. Exakt. Das ist ja der Witz. Daran kann man es nämlich echt gut sehen, weil da kommt nämlich auch, da kommt halt der Käse dann auch her am Schluss, weil das geht nämlich auch nicht. Wenn nämlich andersrum, nämlich wenn du mit Gemini selbst wiederum die Suche durchführst, da kriegst du ja durchaus auch ernsthaft sinnvolles Zeug dann bei raus.
Und du siehst es auch daran, dass sich sowohl XAI, also der Elon und der Facebook, sich gerade neue Atomkraftwerke oder zumindest Kraftwerke besorgt haben. Ja, weil sie den Strom sonst nicht gut genug herkriegen. Dann haben wir, ich hatte letztes Mal die Transkripte gezeigt für die Bits und So-Sendungen. Da geht jetzt einiges vorwärts. Zum einen sieht man, dass natürlich Podcast-Apps in der Lage sind, solche Transkripte lokal zu rechnen. Fragt man sich, wie das auch bei Podcast-Apps handhaben werden, wenn die jetzt auf alten Geräten laufen. Also man könnte ja auch quasi die Transkripte dann crowdsourcen von den Geräten, die diese Sendung schon runtergeladen haben und die dann wieder auf die Wolke hochzuschieben zum Beispiel.
Das wäre natürlich der völlige Hack. Jetzt mal
vorsichtig. Und dieses Speech, wie heißt das Framework? Speech Transcript Framework, ich komme auf den Namen nicht. Mhm. Das müsste ja theoretisch sogar lustigerweise außerhalb von Apple Intelligence laufen.
Ja.
Also das heißt, da kriegst du dann vielleicht sowieso mehr Kunden gewuppt, auch von den Älteren. Je nachdem, wie gut das, kann natürlich da sein, dass auch das iPhone so ein bisschen, also wenn du da jetzt irgendwie echt 2 Stunden Podcast zum Transkripten draufschmeißt, dann sagt das iPhone so, lass mal die Hintergrundprozesse stecken.
Dann haben wir gesehen, dass es jetzt bei, wie heißt es denn, bei Pocket Casts gibt es jetzt die Funktion, die du dort als irgendwie, wenn du Pocket Cast Geld zusteckst, dann haben die dort jetzt einen Transkript-Player drin und das rechnen sie vermutlich in der Wolke. Und nachdem es genauso den Text nicht erkennt wie mein Whisper Turbo, würde ich mal davon ausgehen, dass der Whisper Turbo dahinter steckt. Ja,
gut.
Das steigt nämlich, Whisper Turbo steigt bei der Intro-Musik komplett aus und erkennt da gar nichts.
Du, bei deinem Intro steigen alle
Transkriptions. Aber wenigstens die Apple-Transkript und Whisper Ono Turbo gibt wenigstens Garbage aus und der Turbo, der gibt einfach für 30 Sekunden komplett auf und dann bleibt nur noch Wasser und Wein stehen zum Beispiel.
Das waren Elemente. Ja. Ich kann mich erinnern, dass diese Elemente in der Sendung vorgekommen sind.
Richtig.
Ja.
Aber zum Beispiel macht das jetzt eben Pocket Cast, macht das als Premium-Feature, was du bezahlen sollst bei denen, damit du das Transkript bekommst. Ansonsten ist der Support für diese VTT-Files halt, wie gesagt, noch relativ dünn. Und Hörer hat noch Feedback gegeben zu dem Transkript hier. Ich habe gedacht, ich habe das schon accessible für Screenreader gemacht, dass du das als Blinder auch lesen kannst. Ja, aber zum Beispiel wusste ich nicht, die Leertaste, die ich für Play-Pause vorgesehen habe, was durchaus üblich ist, dachte ich, die funkt da rein, weil diese einzelnen Zeilen, die man anklicken kann, sind halt auch Buttons, die der Screenreader mit der Leertaste und Enter anfahren möchte und dann bleibt es irgendwie blöd hängen. Also muss ich da vielleicht nochmal was ändern. Ich habe es einmal versucht und habe es ihm geschickt, reicht immer noch nicht. Also du kannst ja den einzelnen Elementen auf der Website auch noch sagen, wie sie anzusteuern sind und wie sie sich verhalten sollen, wenn ein Screenreader kommt und du kannst einen anderen Text für einen Screenreader reingeben, der die Funktion auch noch beschreibt. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jede Zeile nochmal mit einem anderen Text beschreibe für den Screenreader, dann kannst du auch nicht mehr gut schnell durchlesen quasi. Das ist dann auch blöd. Also das ist nochmal ein bisschen extra schwierig. Das, einfach komisch. Aber man kann das auch so testen, er hat mir gesagt, wie es geht, aber so weit war ich dann noch nicht. Aber das lässt sich alles irgendwie einrichten. Und dann, damit diese Suchfunktion auch für Screenreader-User zugänglich ist, das muss ich dann noch machen. Gut. Ansonsten hatte wohl Apple auch noch grundsätzlich überlegt, ob es eine Idee ist, dass sie selber ihre M2 Ultras in der Wolke, so wie AWS, als Apple Silicon Arm Max Wolkencomputer vermieten.
Ja.
So, ja schon, aber die sind da auch überhaupt nicht für aufgestellt. Angefangen dabei, dass du hat Apple selber eine Lösung dafür, wie man den Knöpfe auf der Unterseite von dem Mac Mini drückt oder nicht?
Nicht in die Jungen garantiert, so ein Finglonger, der da irgendwie da reinfuchtelt. Ich glaub's aber.
Aber das ist wohl nichts geworden. So, die Diskussion soll auch schon eine Weile her sein, haben sie sich dagegen entschieden.
Das ist eine komische Geschichte gewesen, ja.
Ja, aber AWS, also ich meine, sie verkaufen ja so ein bisschen anders verpacktes Produkt als Xcode Cloud. Haben sie ja, machen sie ja, drücken sie dir auch sofort aufs Auge, wenn du Xcode aufmachst. Mhm. Aber beziehungsweise musst du ablehnen, nee, lass mal, will ich nicht. Ja, also das ist so ein Dialog, der erstmal hochkommt. Aber für allgemeines Compute ist, glaube ich, alles andere an Wolke auch einfach so unschlagbar billig und verfügbar und weiß nicht, ob jetzt da eine Firma, wenn sie nicht unbedingt ein Mac-System braucht, da drauf gehen würde.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also da musst du schon wirklich einen sehr, sehr speziellen Use Case haben. Vielleicht wäre das auch der Winkel von Apple, da reinzukommen, zu sagen, okay, wir haben einen Use Case, der ist sehr speziell, dafür macht unser Zeug besonders viel Sinn und dann brauchst du diesen ganzen anderen Scheiß nicht. Also, ich meine, wenn du dir alle anderen Cloud-Anbieter anguckst, ich meine, du siehst es spätestens bei S3. Also S3 ist so der quasi Standard und alle anderen übernehmen den Standard davon. Und du musst vielleicht nicht irgendwie Container hochfahren, du musst vielleicht nicht irgendwelche Datenbank-Services haben, sondern du sagst, okay, ich weiß auch nicht welchen, aber wir haben genau diesen spezialisierten Fall und da baust du dir, ne, kann Apple dann hier, weiß ich nicht, eine Apple-Script-Lösung bauen, die das im Hintergrund alles macht, weil Apple-Script never dies. Und dann würde das vielleicht Sinn machen, aber ich könnte überhaupt nicht denken, welches Ding, mal von Xcode abgesehen, aber da gibt es ja halt schon was. Irgendwie ist was Apple im Rechenzentrum als einzige können.
Geld verlangen können sie halt, wenn sie da irgendwas hätten, was jetzt der Rest nicht irgendwie bereitstellen würde.
Aber ja, genau, aber das, was das ja wäre, ich wüsste es nicht.
Ja, nee, glaube auch nicht. Gut, Bits und so kommt heute mit freier Unterstützung von Sailie, dem praktischen eSIM-Service für weltweite Reisen, gemacht von unseren alten Bekannten bei NordVPN. Wenn ihr im Ausland unterwegs seid und ihr weder aufs langsame Hotel-WLAN angewiesen sein wollt, noch teure Roaming-Gebühren zahlen möchtet, schaut euch mal Sailie an unter sailie.com/bits-und-so oder noch besser, holt ihr euch einfach die App aus dem App Store. Sailie ist eine unkomplizierte eSIM-App, mit der ihr weltweit mobiles Internet bekommt. Ihr ladet einfach die App runter, dann Reiseland und Datenpaket auswählen, die eSIM nach Anleitung installieren und schon seid ihr am Reiseziel online, denn das Datenpaket aktiviert sich nach der Landung automatisch. Ideal für Urlaube, Geschäftsreisen oder wenn ihr einfach flexibel bleiben wollt. Ihr bekommt von uns exklusiv über den Link in den Shownotes oder mit dem Code BITS und so in der App 15% Rabatt auf euer erstes Sailie-Datenpaket. Ihr könnt Pakete für über 200 Reisezielen und 8 Regionen buchen und das zu fairen Preisen. Da ist Schluss mit überteuerten Tarifen im Ausland oder der nervigen zeitraubenden Suche nach den lokalen Prepaid-Karten. Und das Beste ist, ihr könnt euer Datenvolumen jederzeit flexibel nachbuchen, genauso viel wie ihr braucht, ohne Abo und ohne versteckte Kosten. Und außerdem spart ihr mit dem integrierten Werbeblocker sogar noch mobile Daten, denn die Funktion hindert einfach direkt Browserwerbung am Laden. Ihr geht auf sailie.com/bits-und-so, sailie.com/bits-und-so, testet Sailie mit unserem Deal und spart euch Stress, Roaminggebühren und unnötige Vertragsbindungen. Herzlichen Dank, Sailie, für die Unterstützung. So. Dann haben wir noch zwei kleine Geschichten. Das eine ist, ein alter Bekannter kommt wieder, nämlich die Katwan und Nina-Geschichte, Katastrophenmeldung und sowas. Ich reite da so deswegen auf dem Thema drauf rum und das kommt immer wieder, weil ich hoffe ja, dass es sich bessert. Ja? Ich hoffe ja, dass jetzt die Behörden bei dem einen oder anderen größeren oder kleinen Katastrophenfall lernen, schneller zu reagieren, die Leute zu warnen, vielleicht einfach nur als und das einem Service-Gedanken für die Mitbürger zu, weißt du, wenn du irgendwie bist in der Arbeit, bei dir zu Hause ist gerade Bombenevakuierung in der Straße zum Beispiel. Dann möchtest du ja wissen, weißt du, ich brauche gar nicht nach Hause fahren, weil da ist jetzt gerade so eine Weltkriegsbombe, die wird jetzt geräumt und dann gehe ich halt vielleicht noch irgendwie in den Biergarten und dann, wenn die fertig sind mit der, nur so, ja. Also das war jetzt nicht besonders spektakulär. In München wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Also es ist ein bisschen spektakulär, zum einen lustig, der Fund war in einer Straße, die heißt Bummstraße.
Das ist schon sehr lustig. Weil,
das ist schon
also das Comedy-Gesichtspunkt, ja, alles richtig.
Ist schon hohe Lustigkeit eingebaut, ja.
So mittellustig ist allerdings, dass diese Bombe, zuerst hieß es, diese Bombe wäre dort bei Baggerarbeiten in der Kurve gefunden worden. Mhm. Es stellt sich aber nach einigen Tagen heraus, die Bombe wurde eigentlich 250 Meter weiter in einer anderen Straße gefunden von einem Bauarbeiter, Der hat den dann genommen und 200 Meter getragen und auf so einen Schrotthaufen geworfen.
Oh, oh, okay.
Also der hat aber einen guten Tag gehabt, glaube ich.
Ich meine, auf der anderen Seite hat da jemand gerade seine Secret Profession gefunden. Der ist eigentlich Mitarbeiter des Monats bei der Bombenentschärfung.
Ja, so kann es auch sein.
Nicht schlecht.
Er hat auch einen Teil irgendwo verloren. Also sie haben noch nicht alle Teile von der Bombe wiedergefunden, aber das... Ein Zünder haben sie und das ist jetzt erstmal, aber vielleicht die Bauarbeiter mit dem Bagger auch schulen, wie solche Dinge aussehen und ob man die spazieren tragen sollte.
Gab es da ein Foto von der Bombe?
Nee, das ist nicht gesehen.
Überliefert, wie die aussah, weil ich meine, wer weiß, vielleicht war das ja, ey, vielleicht war ja wirklich nicht mehr so richtig. Ich meine, das war einfach, also ich weiß nicht, ob das so eine offensichtliche Bombe.
So eine Cartoon-Bombe, so ein Kreis.
Ja, genau. Die ganze Zeit.
Ja, also das war das eine. Aber dann war so der übliche Ablauf, ne? Feuerwehr kommt, Polizei kommt, wird abgesperrt, dann wird irgendwann dann kam ein Gewitter durch, dann haben sie da erstmal Pause gemacht, dann haben sie da so Betonblöcke rumgebaut. Also das hat gedauert, ich glaube, von 14 Uhr bis 21 Uhr, so gefunden, bis abgesperrt, bis evakuiert, bis entschärft, bis Freigabe. Und in dieser Zeit sind halt die Warnmeldungen erstmal überhaupt nicht gekommen bei Nina und Katwan. Und die, ich glaube, also 14 Uhr ungefähr haben sie das Ding gefunden. Und dann die Nina-Warnung kam hier, Evakuierung und Bombenfund und so weiter, die kam dann gegen 18 Uhr oder sowas. Also viel, viel später. Auch schon, wenn Leute unterwegs sind, zurückkommen von der Arbeit und dann halt auf eine Sperrung stoßen würden. Also es hat einfach endlos lang gedauert. Und dann bei der Entwarnung am Abend, das hat dann auch, ich glaube, eine Stunde gedauert von Entwarnung, bis das dann die Entwarnung auf der App auch kam. Und das war jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Das war jetzt, also ich meine, wenn so eine Bombenentschärfung schief geht, das hatten wir in München auch vor 10 Jahren oder so, das ist schon schlecht. Ja, da gab es auch große Schäden und das hat jemand irgendwie vor 10 Jahren auch irgendwie Stroh auf die Bombe gelegt und das Stroh ist dann in Flammen hochgegangen und hat irgendwelche Dächer angezündet und solche Sachen. Das war nicht gut zum Beispiel.
Okay.
Das war auch nicht weit weg von da zum Beispiel.
Stroh auf die Bombe gelegt, so.
Ja.
Der wollte aber ich meine, wie groß kann die denn gewesen sein, die Bombe, wenn der die 200 Meter geschleppt hat?
Also. Vielleicht hat er die auch mit einem Bagger darüber getragen, aber die war so über 100 Kilo schwer.
Oh, okay.
Und in der Straße sind so Wohnungen und das Schwabinger Krankenhaus auch so.
Oh, krass. Das ist eine komische Vorstellung, wenn ihr vorstellt, so der Bagger, der vorbeifährt, hat einfach so eine Bombe geladen, die der dann hinten so, wups. Kommen wir mal zu dem Schrott hier dazu.
Und, aber das Ding ist halt, wenn es mal wirklich, also und die Feuerwehr hat sehr zeitnah informiert, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auf ihrem eigenen WhatsApp-Kanal. Wo drei von den 4 Kanälen gehören halt Meta. Ja, das ist auch schon Dreck, aber da ging es wenigstens schnell vorwärts. Ja. Das heißt aber, die Feuerwehr hat keinen Zugriff auf diesen Nina-Warnknopf. Das muss erst irgendwer mit einem Fax und irgendwas irgendwo irgendwann eintüten. Und das war jetzt in dem Fall nicht so dringend und nicht so schlimm. Aber wenn es mal schlimm ist und du brauchst schnell eine Warnung und es dauert dann immer noch eine Stunde, wenn es dringend ist. Oder weil Samstag ist und der Typ, der den Knopf hat, gerade im Biergarten sitzt. Ja.
Es ist schon wild. Ich meine, dass da Social-Media-Kanäle schneller bespielt werden als die Warnen. Also ich meine, es ist ja gut, dass dann darüber gewarnt wird, ist ja okay. Also ich muss man vielleicht gar nicht allzu viel drüber witzeln, aber ist natürlich trotzdem absurd im Kontext von den Warn-Apps, die dann nicht waren.
Und dann haben sie in die Nina-Meldung haben sie reingeschrieben, bitte informieren Sie sich auf münchen.de. Da ist die Karte mit dem Sperrgebiet.
Ja.
Dann habe ich da ist nur münchen.de gelinkt. Ja, und dann bin ich auf münchen.de gegangen und was war zu diesem Zeitpunkt auf münchen.de? Und es war ein sehr heißer Tag, ja. Und war als einzige Meldung auf dieser münchen.de war, wenn es heiß ist, könnten Sie in ein Freibad gehen.
Spektakulärer Tipp übrigens für Sommer.
Also erstens, ja, münchen.de sowieso voll von wertvollen Informationen.
Natürlich.
Was sie eigentlich gemeint haben und wo die Warnung tatsächlich stand, war auf stadt.münchen.de. Aber die ist nicht von der münchen.de gelinkt, offensichtlicherweise.
Okay. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Das ist das alte Spiel. Das
Links gibt es ja, Entschuldigung, aber Links gibt es ja sowieso nicht in der App. Also so anklickbare
doch, Links. Doch.
Ja, aber das ist okay.
Die musste aber wahrscheinlich jemand irgendwie per Hand HTML in so einen Fax reinschreiben. Und das funktioniert nicht.
Also hier diesen München.de-Link konnte man anklicken. Ui. Und eine Stunde später haben sie dann Stadtmünchen.de reingeschrieben.
Okay.
Das hat dann nochmal, aber und auf den Social-Media-Kanälen der Feuerwehr, ohne dazu zu schreiben, wo man die jetzt finden würde, wenn man suchen würde. Also geht alles noch besser. Und das ist jetzt seit Jahren im Betrieb und Cell-Broadcast, weiß ich nicht, ob was kam, da ich war da nicht in der Nähe, aber so, das geht alles noch, bestimmt noch besser. So. Andere Geschichte ist interessant. Es gibt nämlich eine Bluetooth-Schwachstelle in einem bestimmten Chipsatz von einem Hersteller, von dem wir noch nie gehört haben. ROH. Und ROH stellt Bluetooth-Chipsätze her. Und die sind ungefähr in jeden großen und kleinen Bluetooth-Kopfhörer eingebaut. Sony, JBL, alles Mögliche. Und was diese Schwachstelle ermöglicht, ist relativ interessant, weil die gibt dir über Bluetooth unauthentifizierten Zugriff auf das RAM von diesem Kopfhörer. Mhm. Und was du machen kannst, ist halt diesen Kopfhörer drahtlos einfach übernehmen und dann so tun, als wärst du der Kopfhörer.
Ja.
Und das heißt, du kannst als Angreifer kannst du den Kopfhörer quasi in einen Aufnahmemodus schalten. Dann kannst du halt mithören als Mikrofon. Du kannst aber auch den Key runterziehen mit diesem, mit dem sich der Kopfhörer mit dem Smartphone verbunden hat und dann in der Folge so tun, als wärst du der Kopfhörer selbst. Also sprich, wenn der Angreifer in deiner Nähe ist, kann der halt diesen Kopfhörer und damit über Umwege potenziell auch dein Telefon übernehmen. Und das öffnet halt ein ganz hübsches Einfallstor, weil viele von diesen Kopfhörern werden niemals ein Update sehen.
Mhm. Klar.
Sagen auch die Hersteller, so viele von unseren Kunden installieren die App dazu nie. Die verbinden die im Bluetooth-Settings und fertig. Und zum anderen ergibt sich halt dadurch eine schöne Möglichkeit, neue Angriffe sich zu überlegen über die Sprachassistenten. Wenn du jetzt zum Beispiel einen User erwischst, der da den Google-Assistenten drauf hat, dann kannst du als erstes mal über das Adressbuch von dem Kopfhörer kannst du die Telefonnummer von dem User rausziehen. Mhm. Mit ein bisschen Glück kannst du dann finden, wo der wohnt. Mhm. Dann tust du so, als wärst du der Google-Assistent und sagst dessen Smart Home, sperr mal die Tür auf. Und der sitzt lustig in der Arbeit und du räumst in die Bude leer zum Beispiel.
Das ist ein ziemlich abgefahrener Vektor und ja, theoretisch geht das sowas natürlich. Und
jetzt sagen die Leute, die deutschen Forscher, die das rausgefunden haben, das ist jetzt schon so ein bisschen, das betrifft nicht jeden, das sagen sie auch immer gerne, solche Forscher, das betrifft nicht jeden, das ist nur so für sehr wertvolle Ziele. Ja, also wenn du Politiker oder Journalist bist oder sowas, dass sie dich da besonders hochnehmen könnten. Aber ich glaube, wenn du dich da mal so einen Tag lang an den Hauptbahnhof stellst und das mal abfischst, das ist auch ein bisschen Arbeit, du musst dich pro Kopfhörermodell, musst du dir neue Speicheradressen raussuchen, die du aus dem RAM von den Kopfhörern rausziehen willst und so. Aber wenn du da einen Weg findest, wie du eine interessante Information aus dem Adressbuch ziehen kannst, zum Beispiel bei Android-Usern, oder die Telefonnummer oder irgendwas und dann über deren Assistenten, wenn die am nächsten Tag wieder vorbeikommen, was auszulösen. Ich glaube, das ist ganz interessant.
Ja. Ja, also man kann da sicher vieles mitmachen. Und also, ich meine so, das kann jetzt irgendwie bedrohlich sich anfühlen oder halt nicht, weil man keine Updates machen kann. Aber das scheint, also das ist am Schluss der Knackpunkt an der Sache, weil also wir haben, jeder von uns hat halt irgendeinen Bluetooth-Kopfhörer rumliegen, der eine mehr, der andere weniger und aber so, dass es die bei den meisten, also gerade bei den günstigen, und das sind halt die meisten Leute wahrscheinlich haben, dass es da zum einen überhaupt keine Möglichkeit gibt, die vorgesehen ist, dass dass Updates eingespielt werden können, um solche Sachen zu fixen und keine standardisierte Möglichkeit geben ergibt, das finde ich eigentlich das Beunruhigendere an der Sache, weil also diese eine Sache ist natürlich, dass die Leute die Apps nicht installieren, die andere Sache ist, dass es für manche keine Apps mehr gibt, aber dass das System nicht grundsätzlich sagen kann, ich erkenne ein ROH Chipset oder ich erkenne ein whatever Chipset und es gibt da ein Update für, ich kann das selber einspielen, das ist eigentlich uncool.
Sollte das eine Systemfunktion sein, dass das System so wie Windows-Update irgendwie für Treiber irgendwie Firmware-Updates rausspielt?
Wäre irgendwie cool, wenn das halt möglich wäre. Also, weil dann müsste sich halt nur noch einer darum kümmern und das wäre halt dann, wer halt auch immer die Bude ist, die so Base-Chipsets baut. Und da gibt es halt eine Handvoll davon. Und diejenigen, die das vielleicht selber bauen, sei es jetzt ein Apple, oder ich weiß gar nicht, was jetzt, hier liegt jetzt so ein Google-Ding rum, die bauen die wahrscheinlich nicht selber im Vergleich zu Apple. Die hätten sicher ein Betriebssystem drin, aber irgendwie wäre das schon sinnvoll, dass dann die Plattformhersteller in der Lage sind zu sagen, okay, wir können an einem Betriebssystem die Information rausgeben, dass unsere Chipsets aktualisiert werden müssen.
Es geht ja so weit, sagen sie auch, sie haben dann sich bei irgendwelchen Herstellern von betroffenen Kopfhörern gemeldet, diese Sicherheitsforscher, und haben gesagt, tach, hier, ihr benutzt doch hier diesen ROH-Bluetooth-Chip. Und dann sagt der Hersteller, nee, tun wir nicht. Wir benutzen das Bluetooth-Modul von XY. Und XY verwendet diesen ROH-Chip. Ja, und die wissen gar nicht, dass sie diese Sicherheitslücke damit draufgespielt haben. Ist natürlich auch lustig, dass die so eine Debug-Schnittstelle auf den Dingern offen gelassen haben und einfach da hier Speicherzugriff unauthentifiziert zugelassen haben.
Ziemlich gut.
Ja, also das ist schwierig. Wenn ihr jetzt so ein Ding habt, es gibt so eine Liste von betroffenen Modellen, die garantiert unvollständig ist, und es kann auch sein, dass die halt in irgendwelchen No-Name AliExpress-Geräten verbaut ist. Die haben wohl grundsätzlich einen guten Chipsatz für Truly Wireless-Kopfhörer, aber auch in die ganzen Sonys, die XM-Dinger, sind alle betroffen.
Finde ich sehr gut. Muss ich nachher gleich mal gucken, ob es da inzwischen ein Update schon gibt. Wahrscheinlich noch nicht.
Ich glaube, fertig verfügbar war bis jetzt noch nichts. Also ist noch Zero Day, ist schlecht. Also die AirPods sind jetzt da nicht betroffen, aber allgemein diese Funkschnittstellen sind halt ein schönes Ziel.
Na klar, auf jeden Fall.
Gut.
Und also auch da ist es weiterhin einfach nur eine Frage der Zeit, bis da der nächste Schwachstelle rauskommt. Für egal was, also seien es Wi-Fi-Chips oder seien es halt Bluetooth-Chips, und das wird halt immer wieder passieren.
Ja, gut. Und dann kommen wir zu den Picks für heute. Ich muss das, was ich neulich schon mal erwähnt hatte, muss ich jetzt aber nochmal intensiv picken, nämlich den Gemini CLI. Ich hatte neulich gesagt, Gemini im Visual Studio Code ist gratis zu verwenden. Und das ist schon nicht so schlecht, aber es ist buggy wie Schwein und bleibt mir auch überrannt wahrscheinlich, bleibt mir die ganze Zeit stecken. Hört so mit einem Satz auf zu sprechen wie der Alex.
So wie ich. Ja, exakt.
Also der Gemini in Visual Studio Code ist nett gemeint, aber funktioniert einfach oft nicht, weil das jetzt halt ein sehr gutes Angebot ist, hier so gratis Gemini. Und da musst du immer noch sehr viel von Hand machen. Also zum Beispiel so deine App zum Beispiel selber ausprobieren, wie so ein Tier. Ja, also so. Was jetzt bei dem Gemini CLI, das installierst du dir als Node.js-Paket, was mich erstmal abgeschreckt hat. Weil wenn du mit Node.js anfängst, dann kannst du dich halt auch direkt darauf einstellen, dass dein APFS direkt explodiert, weil es Milliarden von Dateien auf deine Platte spuckt. Aber was du dann hast, ist halt erstmal Gemini 2.5 Pro, gratis für 10 Minuten, Viertelstunde, und dann schaltet er runter auf 2.5 Flash, was deutlich schlechter wird. Also jetzt in dem Gratis-Modus musst du halt schon auch mal alle 10 Minuten neu starten oder dich mit Flash rumschlagen, und Flash ist deutlich dümmer als Pro. Aber du hast halt den Gemini CLI, und der kann halt sehr, sehr viel für dich erledigen und auch genau diesen Workflow durchspielen. Du machst dir eine Datei, die heißt gemini.md, und da lässt du ihn reinschreiben oder schreibst selber rein, was hier die Spielregeln für dieses Projekt sind. Da schreibst du rein, du sollst hier, weiß nicht, du sollst Swift verwenden oder Python in der Version so und so, und du sollst immer dokumentieren, und du sollst, was du halt auch deinem Praktikanten erklären würdest. So, wie sind hier die Spielregeln? Und dann schreibst du rein, hier, du sollst, wenn dein Code funktioniert hat, dann sollst du den mit Git committen. Ja? Und so ein Kram. Und dann sagst du, Dependencies holen wir hier mit diesem Paketmanager und lalalala. Und dann sagst du, hier, unser Projekt ist jetzt folgendes, und schreibst so ein, weiß nicht, eine Seite A4, schreibst du einen Plan. Oder kannst du auch rein diktieren. Ist wurscht, wie wirr das ist. Du diktierst erstmal so einen Plan, was du heute gerne machen würdest, und dann schreibt er sich übersetzt er deinen Plan, den du da reingeworfen hast, in diese Markdown-Datei und schreibt so strukturiert auf, was dafür nötig ist. Wir brauchen zuerst den Datenbankzugriff und dann schreiben wir uns die Queries und dann schreiben wir das Model und dann schreiben wir die Views und dann testen wir das und wenn es gut ist, dann committen wir das. Und dann fängt er an zu arbeiten und er fragt dich bei jedem Zwischenschritt, darf ich jetzt Git benutzen? Und dann sagst du, ja, einmal. Oder du sagst, ja, immer. Und wenn du einmal gesagt hast, Git immer, dann macht er einfach Git und benutzt Git für dich. Mhm. Du musst dich nicht mehr drum kümmern, er zerschießt dir auch ab und zu was, weil er nicht weiß, wie Git funktioniert, aber wer weiß das schon wirklich genau, wie das funktioniert. Und dann sagst du, okay, jetzt müsste ich mal irgendwie deine SQL-Datenbank müsste ich jetzt mal abfragen, wie die Daten denn aussehen. Also weißt du, deine App crasht und er weiß nicht wieso und dann sagt er, ich schau mal die Daten an und ich benutze mal das Command-Line-Interface von SQLite. Und schau mal in die Daten rein, was da los ist. Und dann sagt er halt SQLite Utility, hier Query so und so auf diesem Datenbank-Test-File. Und dann schaut er sich die Ausgabe. Und dann fragt er, darf ich immer SQLite selber benutzen? Und dann sagt er, ja, immer, darfst du machen. Mhm. Und dann schaut er sich die Daten an und findet raus, was das Problem war, wieso jetzt dieser Int oder String halt nicht gepasst hat. Und dann siehst du, in der Datenbank stehen Ints drin und ich brauche aber Strings. Und dann fängt er auch an, darf ich jetzt die SQLite, darf ich da an der Struktur von der Tabelle rumdrehen? Sagst du, ja, mach mal. SQLite darfst du benutzen, da passiert nicht allzu viel Schaden. Und die nächsten Schritte werden halt immer schneller, weil er darf jetzt selber Git benutzen, er darf selber SQLite benutzen, er darf Dateien erstellen, er darf Verzeichnisse erstellen und er kann Google-Suchen durchführen. Du kannst ihm auch immer einen Link hinschmeißen, so hier ist, da ist die Dokumentation, dann kann er mit der Google-Suche diesen Text reinziehen und sich das dann anschauen. Und das heißt halt, wenn du dem so ein bisschen immer größere Rechte zugestehst, dann rechnet der halt 5 Minuten, 10 Minuten und arbeitet da diese To-Do-Liste ab. Und dann ist plötzlich dein Projekt fertig.
Das ist schon ganz cool, ja.
Ja. Das hat jetzt in dieser Iteration zumindest das Problem, dass er halt nach ein paar Minuten auf Flash zurückschaltet. Das kannst du mit Geld wieder einschalten, dass er auf Pro geht oder du machst ihn aus und wieder an und dann hast du wieder Pro, hast aber deinen Kontext verloren. Aber du kannst auch immer sagen zwischendurch, deinen jetzigen Zustand, den dumpst du jetzt mal, oder deinen aktuellen Wissensstand, den dumpst du jetzt in die Gemini-Markdown-Datei rein. Mhm. Machst du zu, machst du wieder auf, hast du wieder Pro erstmal. Oder nach einer kurzen Pause hast du wieder Pro. Und damit kann man sehr weit. Also das ist sehr beeindruckend, wie gut das geht. Das kann man sich so ähnlich auch bei Cloud für Geld kaufen. Oder für noch mehr Geld kann man sich das bei Google kaufen. Und ich glaube, diese Agents, die für dich coden und die solche To-Do-Listen abarbeiten, die sind schon sehr hilfreich, weil du kommst sehr schnell sehr weit und du kommst halt an diesen ganzen Boilerplate und Busywork und du schreibst immer wieder die gleichen 10 Felder hin und du musst dir überlegen, wie heißt das jetzt, war das File-Type oder MIME-Type und der Pro weiß das, der Flash bleibt auch MIME-Type und File-Type dann stecken und vertut sich, aber das ist schon nicht so schlecht. Und noch ein Workaround, wo ich zumindest jetzt weitergekommen bin, wenn er sich irgendwo an einem Problem festgefressen hat und nicht weiterkommt, dann nimmst du den Code, tust den in Visual Studio Code rein, nimmst deinen ChatGPT, den du bezahlt hast und nimmst das bessere Modell vom OpenAI, lässt das Problem lösen oder einen Lösungsansatz aufschreiben, der gut aussieht und dann pastest du den wieder zurück zum Gemini und der macht das dann.
Das ist spannend. Ich habe es bei mir installiert und dadurch, dass ich Gemini Pro habe, habe ich das halt offensichtlich dauerhaft, weil du authentifizierst, man loggt sich einmal ein.
Ich habe eigentlich Gemini Pro, aber also, über deinen Workspace, oder?
Ich habe irgend so ein Login gemacht und dann hat er gesagt, oh geil, Pro, tschüss. Also vielleicht habe ich es nicht lang genug benutzt, um festzustellen, dass ich wieder auf Flash zurückfalle. Mhm. Aber das ist schon insgesamt super spannend. Der Nachteil im Vergleich zu sei es jetzt VS Code oder Cursor oder Windsurf, ist halt, dass du das mehr oder weniger in der Shell machst, was vielleicht aber halt auch der Vorteil ist.
Das ist schon ein Vorteil, ja. Und er sagt ja auch zum Beispiel, wenn er Sachen jetzt geschrieben hat, die er selber nicht testen kann oder will, dann sagt er auch so, ich habe jetzt deine App gestartet, du gehst jetzt in den Browser und sagst mir, was der JavaScript-Inspektor von dem Browser sagt.
Ja.
Und dann behebt er das.
Also grundsätzlich ist das schon sehr, sehr, sehr lässig. Und ich muss damit auch mal ein bisschen mehr rumspielen, weil es klingt schon spannend.
Ja, also ich kann auch mal probieren, also zumindest die Integration für Visual Studio Code, die ging nicht mit meinem Workspace-Account. Die ging nur mit einem privaten Account. Mhm. Und den habe ich jetzt auch in die CLI reingehängt und die ist irgendwie beschränkt, aber ist egal. Ich muss mal den Cloud Code muss ich mal ausprobieren. Da gibt es eine $20-Stufe und eine $200-Stufe. Und das, also in Anführungszeichen, nur $200 im Monat, dafür kriegst du keinen Entwickler, nicht mal einen schlechten.
Ja, das ist wahr. Das ist sehr, sehr wahr. Also schon irgendwie völlig wild.
Ja, also bitte mal ausprobieren. Das ist durchaus interessant. Aber auch nicht aufgeben, wenn er Mist schreibt und hängen bleibt. Neu anfangen. Du kannst auch sagen /compress und dann macht er seinen Kontext wieder frei. Du kannst sagen clear und dann fängt er von vorne an. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da und über oder eben auch über andere Modelle dann mit ChatGPT O4 Mini High rangehen kann und das ist schon nicht so verkehrt. Also bitte mal ausprobieren. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das ist wirklich die Zukunft. Leo, was hast du?
Ich habe einen Klassiker, der sich immer wieder aus der Ecke springt und nützlich ist, nämlich Downy. Mhm. Und zwar spezifisch Downy, die Mac-Version, die gibt es ja inzwischen über Setup, auch über den alternativen App-Store-Setup gibt es Downy ja inzwischen auch für iOS. Mhm. Schon eine ganze Zeit, aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mit der iOS-App mal irgendwas ernsthaft gemacht hätte. Aber die Mac-Version ist natürlich der Klassiker. Und wem Downy wirklich noch nie über den Weg gelaufen ist, letztlich einfach ein Tool, um
Videos
herunterzuladen. Ich meine, es ist natürlich sehr stark auf.
Ja, nee, es sind Videos.
Nur Videos kann man damit herunterladen.
Netzinhalte.
Ja, ja. Jetzt keine speziellen Videos von.
Nein.
Sondern nur
Videos. Ja, okay. Okay. Der Wink mit dem Zaunfall ist sogar bei mir angekommen. Aber sehr gut. Also man kann irgendwelche Videos runterladen. In der Tat wollte ich auch nur irgendein Video runterladen. Ich hatte nämlich einfach einen skurrilen Livestream, von dem ich gerne Aufzeichnung haben wollte. Und dachte mir, ich probiere das mal mit Downy. Und das hat einfach sofort geklappt. Mhm. So auf der Stelle.
Ja.
Und das hat mir nochmal faszinierend vor Augen geführt, wie flexibel Downy da ist. Und das ist ja auch ganz nett, weil du natürlich dann direkt im Anschluss sagen kannst, ich möchte es jetzt einfach nur als Audiodatei oder vielleicht brauchst du ja das Video gar nicht. Ne? Manchmal reicht ja die Audiospur.
Ja. Und es ist halt auch so, zum Beispiel haben wir neulich über einen Apple-Werbespot gesprochen mit hier, da du brauchst einen Mac für deine Eltern bequatschen, dass du einen Mac bekommst und so weiter. Ja. Dann, als wir die Sendung gemacht hatten, war da noch eine Kopie online und diese Kopie ist jetzt zum Beispiel verschwunden.
Ja.
Jetzt bei diesem Video ist zum Beispiel nicht viel verloren.
Es ist nicht nur nicht viel verloren, es ist einfach nichts verloren.
Ja, wahrscheinlich ist das Internet sogar ein bisschen besser, weil dieses Video jetzt weg
wahrscheinlich,
ist.
Wahrscheinlich.
Andererseits sind halt so selbstzerstörende Videos insgesamt eher uncool. Ja. Ja. Zum Beispiel auch dieses eine Steve Jobs Video, was ich so gerne zitiere, das Original ist weg. Ja, oder beziehungsweise auf der Originalseite ist nur die gekürzte Fassung, wo das Q&A fehlt.
Ja,
ja,
ja, ja. Ja.
Und solche Sachen möchte man sich vielleicht archivieren. Ich habe gerade auch heute zum Beispiel habe ich gesehen, dass ein Film, der mich interessiert, in einer Mediathek verfügbar ist. Mhm. Und zum Beispiel könnte man da gucken, wenn man jetzt keine Zeit hat, dass man sich vielleicht morgen anschaut, diesen Film. Ja, also solche Sachen sind da schon sehr interessant und der Downy im Setup oder auch wenn man ihn so klickt, das ist, es gibt Alternativen, die man benutzen kann, aber das ist mal auch so eine hübsche App dann noch dazu.
Ja, wenn man mit Videos arbeiten muss, ist es halt ernsthaft sinnvoll, die auch lokal zu haben. Mhm. Also, ne, es gehen halt manche Sachen irgendwie, das bestimmte Frame raussuchen oder irgendwie mit der Audiospur was zu machen, Transkription etc., die du mit der Online-Variante vielleicht nicht so leicht kannst.
Mhm. Ja, also Downy ist wirklich, vergesse ich Downy mal für ein paar Monate. Ist wirklich lustig bei mir, weil andauernd habe ich dann den, gerate ich auch nicht in die Situation, dass ich Videos runterladen möchte. Aber dann fällt es mir immer wieder ein, da war ja noch was. Und dann ist Downy da und macht genau das. Und zwar halt wirklich mit beliebigen Quellenmaterial. Das ist schon ein nützliches Tool. Alex, hast du mal mit der iOS-Version rumgespielt?
Nee, ich war mal in der Beta von dem, von dem alternativen Marktplatz und da ging das. Es ist halt dann sehr, sehr downy.
Okay.
Ja, du bist auch downy.
Der Alex ist auch downy. Das ist fast, glaube ich, ganz gut zusammen heute.
Sprechen. Und wieder da, weil ich habe jetzt einen Rhythmus drin. Im Moment ist ein Rhythmus drin. Also ich war weg und dann komme ich wieder. Und jetzt habe ich ungefähr so 4-5 Minuten, vielleicht Zeit für einen Pick. Mhm. Und dann bin ich wieder weg.
Ist gut, also, der hat so einen Timer. Müssen wir
ist gerade getimed. Oh. Soll ich einen Pick machen?
Ja, ganz schön. Bitte, ja.
So nervös.
Keinen kontroversen Pick.
Ich verabschiede mich ernsthaft jetzt in Urlaub. Und was ich machen werde, ist Switch spielen, weil ich habe die Switch 2 bekommen, die zweite Variante. Und wenn ich bekommen sage, dann habe ich gesagt, ich habe die gekauft zum Start.
Was? Spanien? Frankreich?
Frankreich. Ich finde, darf ich aus allen Amazon-Ländern bestellen und problemlos. Und dann kam die aus Frankreich, da war sie mal verfügbar und dann kam sie eine Woche am Start. Und wir haben die jetzt intensiv schon ausprobiert mit so einem Mann zu Hause und sind sehr begeistert, muss ich sagen. Also es bleibt eine Switch, so wie man sie kennt und liebt, aber in allen Punkten einfach besser ist. Die Hardware ist besser, die Hardware hat ja schon einiges einfach von Prozessor und Grafikleistung mal ganz zu schweigen. Das war schon am Limit nach seinen 8 Jahren waren das oder so mit der Switch 1. Jetzt ist halt einfach, du hast viel mehr Headroom. Alles ist schnell, die Menüs sind schnell. Du hast dieses verdammt satisfying Magnet-Klickgeräusch und nichts mehr wackelt irgendwo, muss es reinschieben und so weiter. Es ist so wirklich eine Version 2 geworden alles. Der Bildschirm ist riesig, das ist ein riesiger Handheld. Das ist die erste Impression, die jeder hat, wenn du das in die Hand nimmst. Ist verdammt groß, aber es macht halt ernsthaft was her. Es ist völlig egal, was das für ein Bildschirm eigentlich ist, weil all die Nintendo-Spiele oder Nintendo-typische Spiele sehen geil aus. Sehen verdammt gut aus. HDR auf Fernsehern, das ist ein Problem im Moment noch, so mit den Einstellungen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, wie man das am besten konfiguriert. Was Nintendo wieder kaputt gespielt hat, ist, alternative Docks funktionieren einfach nicht. Mhm. Du musst deren Dock benutzen. Da ist Nintendo so ein bisschen anstrengend manchmal. An der Konsole ändert sich auch sonst nichts. Du spielst halt Nintendo-Spiele oder primär Nintendo-Spiele und was wir spielen, ist Mario Kart. Mario Kart ist ein sehr gutes Mario Kart, muss man ernsthaft sagen. Da kann man viele Stunden einfach reinstecken. Macht viel Spaß. Ich bin gespannt, ob da noch Zusatzinhalte kommen, weil du spielst so, du kriegst neue Kostüme, Fahrzeuge etc. Und es läuft einfach so weiter. Aber es sieht halt sehr geiler erstmals aus als Mario Kart. Und das haben sie wirklich gut hinbekommen. Ich habe mir das Upgrade für Zelda gekauft, für einen Zehner, für das alte Breath of the Wild. Was nochmal echt ein ganz neues Spiel wird, was spielenswert einfach ist. 10 Euro fand ich sehr fair. Ich musste kein Upgrade kaufen für Mario Odyssey, was Sohnemann einfach nochmal durchgespielt hat, weil es fantastisches Spiel und sieht halt, hat kein bezahltes Upgrade, aber sieht in vielen Belangen einfach besser aus. Und das ist auch so ein bisschen so der Tenor. Du hast ganz viele alte Spiele, die einfach da jetzt laufen. Viele, die am Limit liefen auf der 1, laufen auf der 2 viel besser. Manches unverändert, aber sie laufen. Und du hast halt eine riesen Auswahl an Spielen. Also die Abwärtskompatibilität, die ist ernsthaft im Auge zu halten. Wir haben Smash noch mal, Smash Brothers noch mal reingehauen. Tolles Spiel weiterhin. Du kriegst auch diese Nintendo-Spiele, die halten ganz gut ihren Wert. Aber wir haben noch mal ein paar Gebrauchte auch gekauft, die wir nicht hatten. Also sie halten gut ihren Wert, aber die funktionieren da halt jetzt. Und das ist halt so physikalisch, also da ist das Spiel wirklich auf der Plastikkarte. Und die kannst du einfach einstecken. Ist teuer, aber ich finde, der Preis ist gerechtfertigt. Die Soundausgabe ist auch stark verbessert. Das ganze Controller-Ding fühlt sich besser an. Also wer die Switch 1 mochte und einfach nur gesagt hat, die könnte einfach in so vielen Kleinigkeiten besser sein, genau das ist es. Die erfinden halt für ihre Echtkeit radneu, aber gibt ihnen wieder wirklich Luft nach oben und ich glaube, das hält erstmal für die. Ich meine, wir haben, das gibt ihnen Luft nach oben, wollte ich sagen. Wir haben als alternative Spiele noch, was habe ich denn noch gerade? Ich habe Cyberpunk. Cyberpunk ist zum Beispiel ein relativ anspruchsvolles PC-Spiel. Und das läuft auf der Switch 2 recht gut, muss ich sagen. Und also auch sowas kann man spielen. Das wird für ein paar Jahre einfach gut halten. Und Nintendo wird da Support liefern und die Spiele, da kommen jetzt immer neue Ankündigungen, Odyssey 2 und so weiter steht im Raum. Und auch wenn die gut Geld für die Spiele und so weiter verlangen, ich bin also ernsthaft positiv
überrascht, wolltest du sagen. Und es ist erstaunlich, wie Nintendo halt die
und da war meine Zeit abgelaufen.
Das gleiche Modell neu fährt.
Da war meine Zeit abgelaufen.
Ich wollte fragen, also der Gewichtsunterschied von der 1 zu 2 sind 100 Gramm, 300 und 400 Gramm. Mhm. Kann man sie noch bequem lange halten? Und der magnetische Anschluss von den Controllern an der Seite, ist das eine stabile Idee insgesamt, meinst du?
Ja, das ist geil. Also ernsthaft, ich meine, so man klickt die immer ran und raus, weil es so befriedigend ist, das zu tun. Das ist toll. Ich weiß natürlich nicht, wie das nach 100.000 Versuchen aussieht, aber ich bin dass es echt nur Magnete sind, bin ich da relativ guter Dinge, dass das Nintendo ganz gut durch die QR bekommen hat. Was war die erste Frage?
Das Gewicht.
Das Gewicht ist völlig okay. Also du stellst die, also ohnehin, du legst sie irgendwie auf dem Schoß ab. Du hast diesen besseren Kickstand, der auch in diese kleinen Besserungen reinfällt, der sehr, sehr gut ist. Du kannst sie nicht so vor dir halten. Also du kannst sie nicht vor dir halten und lange spielen. Und ich finde, ich muss da echt sagen, es macht einen Unterschied, auf dem Fernseher zu spielen. Die alte ist ja nicht in den 4K-Bereich vorgedrungen, auf dem Fernseher. Und jetzt kannst du das halt. Und mir macht es auch jetzt mehr Spaß, am Fernseher zu spielen, weil die Spiele auch ernsthaft besser auch aussehen. Aber man muss sich eigentlich nicht um die Details über Bildschirmtechnologie und mögliche OLED-Version, die irgendwann mal kommt, unterhalten, weil das sieht geil genug aus für die Spiele, die dafür existieren. Das ist halt keine PlayStation. Das ist auch, also das will es auch gar nicht sein. Und das ist das tolle Alleinstellungskriterium, muss ich sagen, weil da kommt jetzt das Donkey Kong kommt demnächst, was von dem Odyssey-Team gemacht wurde. Und das, per Testberichte sind noch nicht draußen. Ich bin gespannt, in 10 Tagen soll das kommen. Das Line-Up ist für die Switch 2 Exklusivtitel sehr dünn am Anfang, aber durch diese Abwärtskompatibilität hast du viele Spiele zur Auswahl, wenn du irgendwas nochmal spielen wolltest. Und der E-Store lässt sich endlich schnell benutzen. Also auf der 1 war der echt, also weißt du,
die Hölle.
Der Wi-Fi-Chip, der da damals drin war, ich weiß gar nicht, ob der den Namen gerecht wurde. Aber ja, also sowas ist alles, die Menüsteuerung und so, ist alles schneller geworden. Die Controller verbinden sich schneller und das ist alles, da merkt man irgendwie die 8 Jahre, die da die Verbesserung reingeflossen sind.
Ja, also ich habe so ein paar Sachen mir angeschaut, was so Leute sagen und Testberichte und Kram und das sieht eigentlich sehr solide aus. Also ich glaube, da haben sie so viel nicht falsch gemacht. Es ist halt ein bisschen im Preis hochgegangen, aber die sollte ja wahrscheinlich auch eine ganze Weile jetzt halten und laufen. Da kommen irgendwann andere Modelle nach mit irgendwie neuer Screen, was auch immer, was sie halt immer machen, andere Farbe. Aber so Spiele-Rückwärtskompatibilität sieht ja ganz okay auch aus, wenn auch nicht alles. Vieles. Ja. Und das sieht eigentlich ganz okay aus.
Die größeren Joy-Cons machen halt für Erwachsenenhände definitiv einen Unterschied. Also die sind schon ernsthaft größer und die anderen waren ja wirklich so Krampfhaltung und sehr klein. Support für die Drittcontroller und so weiter war auch so ein bisschen wackelhaft. Manche Hersteller mussten auch Firmware-Updates ausrollen etc. Aber prinzipiell funktionieren die halt schon mit auch großen Controllern, wenn du am Bildschirm spielen willst, am Fernseher spielen möchtest und so weiter. Man kann ihnen vorwerfen, dass sie nicht viel gemacht haben, aber sie haben die richtigen Sachen angegangen, muss man sagen. Und das ist ehrlich, also weiß nicht, jeder hat ja so unterschiedliche Ansprüche an so seine Konsole. Aber das ist, also die Nintendo-Spiele, die haben halt schon eine eigene Qualität. Und wenn du die haben möchtest, dann kriegst du die halt auch nur auf dieser Konsole. Und dafür ist die Konsole, die Hardware ist auch so ein bisschen abgestimmt. Also das ist so, die sollen halt Nintendo-Spiele ganz gut spielen. Und klar, die Drittanbieter, die haben jetzt ein bisschen mehr Luftraum nach oben. Also Cyberpunk, dass das läuft, ist cool. Und ich spiele das gerade, macht Spaß. Ich habe ernsthaft angefangen. Ich hatte nie irgendwie die Gaming-PC-Variante oder eine Xbox-Variante in der Hand. Es ist halt nicht auf dem technischen Level, was so extrem hoch der PC dann irgendwie leisten könnte. Aber es ist halt auch kein 3.000-Dollar-PC, sondern
es
ist halt
ein Handheld. Zum Beispiel Cyberpunk habe ich jetzt noch nicht angeschaut. Kommt das an das Level von der PS4 hoch jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Sieht besser aus, auf jeden Fall. Und je nachdem, wo du spielst, also gerade wenn du es mobil spielst, sieht es halt ganz grandios aus, weil es so nah auch vor den Augen hast. Aber wir haben es auch im Fernseher gespielt. Ernsthaft super aus. Also, das ist halt nicht der erste Grund, warum man diese Konsole kauft, um halt irgendwie auf die Pixel und weißt du, zu schauen und so weiter. Aber Odyssey allein, also diese Vergleichsvideos, wenn du die auch mal auf YouTube dir anschaust,
das sieht beeindruckend aus, was das Ding da rausholen kann aus diesem kleinen Gerät. Und das, was sie mit dem Upscaling machen, ist auch sehr faszinierend, habe ich gehört.
Ja.
Gut. Okay. Bist du fast durch die Sendung gekommen mit kleinen Unterbrechungen. Vielleicht schicke ich dir so einen alten Mac Mini.
Es werden radikale Schritte erfolgen nach Urlaub, sagen.
Okay, gut. Danke sehr. Ich link mal die Switch. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob sie inzwischen wieder kaufbar ist. Es sind Lagerbestände irgendwo aufgetaucht.
Ja, immer mal wieder. Also meine alten Netz suchen, weil ich habe ja nicht zum Start gekauft und musste dann auch auf die Suchseiten um. Ich musste da suchen, ob welche verfügbar waren. Immer mal wieder tauchen die auf, ja. Und Nintendo hat das ganz gut im Griff gehabt. Die haben diese tödliche Kombination von extremer Nachfrage sehr gut bedient gehabt zum Start. Also deswegen war es halt die meistverkaufte Konsole zum Start jetzt gleich am Anfang.
Gut. Basti, was gibt's? Wie ist das Wetter?
Ja, das Wetter ist manchmal gut und manchmal nicht. Und ich kann euch jetzt was über eine App erzählen und dann werden sich ein paar sagen, ja, irgendwie kenne ich das irgendwo her. Und ist die Wahrheit, weil ich möchte euch halt was über die Wetter-App Drops erzählen. Die hat einen USP und das ich sag dir, wann es regnet. Und das mag bei vielen jetzt so eine, was in den Ohren klingeln. Und bei vielen kommt sicher im geistigen Ohr Leo, der von Bujen-Alarm redet. Das ist einfach dieselbe scheiß App. Nur als Leo damals angefangen hat, von Bojen-Alarm zu reden, habe ich das Wort Bojen-Alarm gehört und habe einfach abgeschaltet.
Ich glaube, es heißt Bojen-Alarm.
Bojen spielt auch überhaupt keine Rolle.
Ich glaube, das heißt Bojen-Alarm.
Es ist ja.
Lass mich das rausfinden. Das ist
sicherlich eine holländische App gewesen. Yeah. Und ich habe sofort abgeschaltet, weil ich kein Käseregen und deswegen kein App für mich. Und
zu viele Stereotypen in einem Satz.
Und ich habe es mir damals einfach nicht installiert, weil ich den Namen so albern fand und keine App auch bei mir auf dem Gerät haben wollte, das Bojen-Alarm heißt. Und benutze aber seit einer Weile Drops und habe erst vor kurzem die Connection gemacht. Es ist dieselbe Bude und es ist dieselbe App und es ist dasselbe Icon. Okay. Und deswegen mehr oder weniger wärme ich Leos Tipp auf. Und zwar nicht so, wie man eine Frikandelle aufwärmt, sondern
Käsefrikandelle, wohlgemerkt.
Genau, sondern möchte nochmal darauf hinweisen, es ist eine App, die einen sehr, sehr einfachen Unique Selling Point hat, einen einzigartigen Verkaufspunkt, wie wir in Deutsch sagen. Mhm. Und der ist, ich sage dir, wann es regnet und wie viel. Und in einer Art und Weise, die sehr simpel gehalten ist. Sie sagt dir im Grunde auch, wie wird das Wetter. Aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, wann regnet es und wie viel. Und das zeigt sie einem in schönen Kurven an, die halt zeigen, wie es regnet oder halt eben nicht. Und das funktioniert relativ zuverlässig. Also ich meine, die ist am Ende natürlich so zuverlässig, wie so eine Wetter-App sein kann, weil die nehmen halt auch irgendwoher Wetterdaten und bereiten die auf und ich sehe halt dann auf dieser App, ich kann das euch vielleicht mal zeigen, weil man es auf den Screenshots nicht so toll sieht und wie bei mir auch nicht so toll, man sieht einfach so eine Kurve, so ein Diagramm, so wann regnet's und wie viel. Habe ich es auch schon 17 Mal gesagt. Und eigentlich ist damit auch die komplette App beschrieben.
Also
pusht einem noch.
Ja, die hatten mal das Problem, dass ihr Radar irgendwie nur bis Köln gereicht hat oder sowas. Aber das scheint jetzt bis hier zu reichen.
Genau, also man kann auch ein Radar-View aufmachen, wo man halt sieht, wie sieht es denn gerade aus. Und der macht da auch so eine Projektion. Wo laufen die Wolken hin? Und das sehe ich jetzt hier, also vielleicht ist das jetzt auch der Grund, vielleicht gab es, ich weiß gar nicht, ob es Drops damals einfach noch nicht gab, und die hat dann ausschließlich den holländischen Radar eingebaut und deswegen ging die halt nur bis zur Maßnahmer Grenze und weiter halt nicht, und offensichtlich haben sie jetzt halt auch den obersten Radar eingebaut, und jetzt sehen wir halt auch, wie hier das Wetter wird, und ich weiß gar nicht, wie weit der, also ich sehe hier Radar in Florenz, also vielleicht kommt demnächst noch irgendein anderer Alarm in den Store, aber das funktioniert einfach sehr, sehr gut, ist halt sehr, sehr runter reduziert, also im Vergleich, ist auch optisch sehr runter reduziert, also im Vergleich zu vielen anderen Weather-Apps, die sich schon sehr viel Mühe geben, Sachen besonders hübsch zu machen, ist jetzt da nicht so, aber sie macht halt das, was sie soll, sehr, sehr gut.
Ja. Ist nicht die gute Art von runter reduziert.
Ja. Aber wenn ich einfach nur schnell wissen will, Shifts heute und wenn wie viel, dann gucke ich auf das, meistens gucke ich halt auf das Widget, so okay, Shift und wie viel. Und oder ich mache die App auf und scroll mal kurz durch und dann macht die auch wieder zu. Und das schön, also bei einer Sache hilft die App dir sehr, so dieses. Oh, ich mache die App gleich wieder zu. Da hilft die dir einfach sehr, weil das machst einfach sehr schnell wieder zu, weil du guckst einfach, okay, wie Shifts, ja, okay, App zu, die ist wirklich ein bisschen scheußlich. Aber funktioniert am Ende halt.
Gut. Ich benutze weiterhin die Warnwetter vom DVD, die da auch sehr, sehr okay ist, aber nicht mit, also da musst du dir das Radar von Hand angucken. Die hat keine sinnvolle Karte, sondern du musst halt so selber scrollen, aber das ist so ganz, ganz hilfreich. Auch so, wenn ich am Vortag gucken will, wann kommt Sonne, wann kommt Strom, da kann man relativ gut gucken, so, weiß nicht, um 10 ist gut für die Waschmaschine oder irgendwas.
Ja, benutze ich auch oft. Also es ist am Schluss, gibt es Wettersituationen, da stehst du dann da und jonglierst irgendwie mit 3 von diesen Radar-Apps rum und jede zeigt dir was anderes an und am Schluss bist du einfach trotzdem nass. Und das ist halt, so ist es halt. Aber ja, ich hatte lustigerweise Drops, habe ich jetzt schon, obwohl ich das ja offensichtlich irgendwann mal gepickt habe, was aus meiner Erinnerung verschwunden ist, jetzt schon sehr lange nicht mehr im Einsatz, aber ich habe es mir mal nebenbei auch mal wieder runtergeladen. Also es gibt den Bojen-Radar, das heißt irgendwie anders jetzt. Doch, nee, den gibt es schon immer noch, aber scheint irgendwie ein anderes Icon, andere App, aber Drops gibt es auf jeden Fall auch für iOS. Ja. Also ja.
Okay. Link in den Shownotes von der 958. Könnt ihr Sachen anklicken. Ihr könnt möglicherweise das Transkript auf der Website anschauen und durchsuchen und sehen, wann wir über Regen gesprochen haben. Ich bin sehr gespannt, wie ihr Böen-Alarm aufschreibt. So hier steht, das würde man aussprechen, so wie mit einem Ö. Also so wie die Bö, aber es heißt Schauer, es heißt Regen.
Böen-Alarm.
Gut. Okay. Danke sehr. Guten Abend. Bis bald. Gute Nacht.
Tschüss. Gute Nacht.